Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Man denkt natürlich immer, oder man assoziiert Scharfschützen mit dem Schießen an sich. Das macht aber wirklich den kleinsten Teil aus. Es geht eher um dieses in Anführungszeichen verdeckte Arbeiten. Es geht um die Aufklärungsarbeit, die hat einen deutlich höheren Anteil als das Schießen letztendlich. Was ist der Motivator? Was treibt mich an? Und das ist sowohl im Unternehmertum als auch jetzt in den aktiven Spezialkräften oder spezialisierten Kräften super wichtig. Und die Gespräche bringen unsere Athleten oder mich damals auch deutlich weiter als irgendein körperliches Training. Die größte Fähigkeit ist einfach Student Mentality und das muss einfach da sein. Und das ist unabhängig vom Alter oder Standing, was ich habe. Vielleicht habe ich ja schon mal, keine Ahnung, ich habe ein Masterstudium gemacht und fange dann bei der Bundeswehr bei Null an. Das ist dann erstmal egal, du fängst hier von Null an.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute möchte ich euch die Stimme unserer Einsatzkräfte vorstellen. Heute habe ich nämlich einen ganz speziellen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Tatsächlich begleitet er mich jetzt auf sehr langen Zug- und Autofahrten regelmäßig. Und ganz offensichtlich auch nicht nur mich, sondern auch viele andere. Denn ich habe letztens einen Bundespolizisten in der Deutschen Bahn gesehen und habe ihm kurz eine Empfehlung gegeben zu einer Folge, die ich gerade gehört habe. Und sagte, ja, kenne ich schon. So, das heißt, die Stimme unserer Einsatzkräfte ist inzwischen schon weit verbreitet. Ich darf heute begrüßen Dennis Pfeiffer. Herzlich willkommen, lieber Dennis.
Danny, vielen lieben Dank für die Intro und vielen Dank für die Einladung. Freut mich, da zu sein.
Ja, ich stelle dich noch ein wenig vor. Mein heutiger Gast ist ein Mensch, dessen Lebensweg fast wie ein Drehbuch klingt, nur dass jede Station echt ist. Dennis Pfeiffer ist im Schwarzwald aufgewachsen, mit einem frühen Verlust in der Familie, schlechten Schulnoten und einer abgebrochenen Ausbildung. Ein Start, der nach allem aussah, nur nicht nach einer Elite-Laufbahn. Heute ist Dennis, ehemaliger Scharfschütze der spezialisierten Kräfte des Heeres, Gründer und Geschäftsführer der Next Gen Athlete GmbH in Frankfurt und Host eines der reichweitenstärksten Military-Podcasts im deutschsprachigen Raum. 8 Jahre hat er bei der Bundeswehr gedient, davon rund 7 Jahre im EGB-Bereich. Was das ist, das klären wir später noch auf. Er hat mehrere Auslandseinsätze erlebt, selbst Anwärter ausgebildet und wurde 2020 mit der Ehrenmedaille der Bundeswehr ausgezeichnet. 2022 hat er noch in Uniform neben dem aktiven Dienst gemeinsam mit einem Kameraden, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden, ein Unternehmen gegründet, das heute Menschen aus Militär und Polizei auf die anspruchsvollsten Auswahlverfahren in 5 Ländern vorbereitet. Was mich an Dennis besonders berührt, ist nicht die Härte seiner Geschichte, sondern ihre Klarheit. Sein Leitsatz lautet, die meisten scheitern nicht an fehlendem Willen, sie scheitern an fehlender Struktur. Das ist ein Satz, der weit über Spezialeinheiten hinausreicht. Er gilt für Führung, für Persönlichkeitsentwicklung und für jeden Menschen, der von seiner großen oder vor einer eigenen großen Hürde steht. Und genau deshalb passt er hier so in das Format und deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Also auch nochmal hier dieser kleine Intro-Blog für dich, Dennis. Danke, dass du da bist.
Vielen, vielen lieben Dank. Hört sich ganz schön krass an, wenn man das mal zusammenfasst. Ich danke dir vielmals.
Ja, also ich habe schon gesagt, Dennis begleitet mich jetzt die ganze Zeit schon und was ich besonders gut finde, ich habe ja 5 Jahre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Bundeswehr gemacht, bin selber regelmäßig an den unterschiedlichsten Spots der Bundeswehr für Führungskräftetrainings und das Format zeigt, dass es den Leuten eine Stimme gibt, die zu wenig gesehen werden, nicht gehört werden. Und wir werden auch gleich mal so ein bisschen auch noch auf den Podcast eingehen, denn ihr habt einfach krass coole Gäste da und was ich spannend finde, sie finden, es wird Klartext geredet und ich finde, ihr trefft auch einen guten Ton. Das, ich nehme mal ein Beispiel, zum Beispiel Ben Unscripted ist ja auch ein sehr erfolgreiches Format, was ich aus vielen Gründen nicht gut finde, dass er dort allen eine Stimme gibt, aber ich fange mal mit einem kontroversen Thema an, was mich nämlich selbst auch sehr beschäftigt hat, mit Philipp Scharf, der beim KSK war. Und ich fand es total cool, also Hashtag Schweinskopfskandal, Hashtag Munition im Garten, Hashtag Verurteilung. Ich mach's mal kurz. Die sich damit noch nicht so auskennen, gerne einfach mal recherchieren. Und was mir sehr gut gefallen hat, ihr habt das sehr gut eingenordet, ist ein sensibles Thema, ist kritisch. Ich selber hatte deswegen auch einige Aufträge oder hatte dann auch Besuch beim KSK und durfte dort meine Seminare machen. Und ihr habt das super eingenordet und habt da das richtige Gespür, wie ich finde. An eurer Gästeliste sieht man inzwischen, also ihr habt absolute Hochkaräter da, Admirale, Generale, und natürlich einfach viele Leute auch von den Einsatzkräften. Vielleicht fangen wir mal tatsächlich bei dem Podcast an. Wie kam die Idee? Wie ist es euch gelungen, so schnell so erfolgreich zu werden?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also es war tatsächlich keine Absicht, erfolgreich zu werden. Das Ganze ist aus einem Hobbyprojekt entstanden. Wie vieles Gutes, muss ich fast schon sagen. Aber ich bin mit einem Polizeivater aufgewachsen. Ja, klassisch mittlerer Dienst, Baden-Württemberg, Landespolizei. Und mit einem respektvollen Umgang mit der Polizei, so dieses Thema Freund und Helfer war bei mir sehr, sehr präsent, so habe ich die Polizei gesehen. Beziehungsweise so bin ich aufgewachsen und es hat sich bei mir so verfestigt. Im Laufe der Zeit, wo ich dann auch selber in die Bundeswehr eingetreten bin und ein bisschen mehr Kontakt hatte, auch ressortübergreifend mit Polizisten und vor allem jetzt bei NextGen, höre ich sehr oft, wie mit Polizisten umgegangen wird auf der Straße. Und es hat sich schon stark verändert zu meinem subjektiven Empfinden von damals. Auf der anderen Seite, jetzt mache ich eine zweite Timeline auf, gefallen mir subjektiv Bundesformate nicht. Die sind sehr, sehr geskriptet und ich wusste nicht, dass du auch in der Öffentlichkeitsarbeit warst. Es geht halt sehr, sehr viel unter. Es ist nicht authentisch, es ist nicht nahbar. Es verstehe ich auch teilweise. Aber ich habe gedacht, da gibt's Formate, die könnten deutlich besser und authentischer greifen. Beispielsweise bin ich ein Kind von Formaten wie Oliver Bender. Fand ich wahnsinnig stark. Er hat alles mitgemacht. Er war selber Panzergrenadier, war im EGB-Auswahlverfahren, im KSK-Auswahlverfahren, hat mal dies gemacht, hat mal jenes gemacht. Und man konnte sich in diese Person reinversetzen und auf einmal war dieses Format weg. Und es gab Formate wie die Rekruten und bestimmt noch 5, 6 andere Projekte. Und das fand ich in der Form einfach zu weit weg von mir als echtem Soldaten. Ich habe mich nicht repräsentiert gefühlt. Und da habe ich gemerkt, in Gesprächen geht da bisschen mehr Substanz verloren auf jeden Fall, wie es in der Bundeswehr in den Formaten tatsächlich ist. Und da haben wir gedacht, wir wurden schon sehr, sehr oft gefragt in unseren Anfangszeiten, was ist denn euer Hintergrund? Da haben wir gedacht, wir setzen uns mal hin, sprechen mal über unsere Zeit, unsere Ausbildung, weil EGB ja auch da noch keine Stimme hatte in der Form oder keine Lobby und so. Und da haben wir gedacht, können wir sprechen mal die ersten 4 Folgen über uns, war relativ erfolgreich und so haben wir dann mal unser Netzwerk aktiviert und immer mehr Menschen eingeladen, einen Kampfschwimmer, Torte Schreiber, auch hier liebe Grüße an Thorsten, aktuell im PWT, Personalwerbetrupp der Kampfschwimmer aktiv. Weil unser Netzwerk hat uns schon begleitet, dann haben die Kampfschwimmer auf einmal ein Sprachrohr gehabt. Dann haben wir jemanden aus unserem alten Trupp eingeladen, einen EGB-Truppführer und so kam nach und nach, ist dann dieser NextGen-Podcast entstanden, wurde immer größer, bis irgendwann mal offiziell Behörden bei uns angefragt haben. Beispielsweise Leke ist eine Einheit in der ELOKA, auch sehr spezialisiert, kenne ich aus Einsätzen und Übungen. Dann haben die sich mal öffentlich vorgestellt. Und so kam dann nach und nach die Reichweite. Und ich bin mittlerweile sehr, sehr froh. Es ist ein Privileg, mit Einsatzkräften sprechen zu dürfen, Einsatzkräften eine Stimme zu geben. Und da geht's auch um, in Anführungszeichen, banale Dinge wie ein kommunaler Vollzugsdienst. Das weiß gar keiner, dass die in der Form einfach überhaupt nicht ausgebildet sind tatsächlich, aber sehr oft angegriffen werden, wenn irgendwie eine Zwangsvollstreckung da ist und vielleicht ein Haus gepfändet wird, eine Immobilie. Da gibt's auch Auseinandersetzungen. Und die Kameraden haben auch keine Lobby. Und so geht's vielen anderen Einheiten auch. Und das ist unsere Motivation dahinter, weil wir bewirken wirklich was. Wir halten mal so das Licht vielleicht auf eine bestimmte Einheit, auch kritisch, wie du es angesprochen hattest, Philipp Scharf. Ich bin hier kein Journalist oder will irgendwas einordnen. Es geht wirklich letztendlich darum, den Kameraden und Kollegen eine Stimme zu geben, einfach mal ihre Geschichte zu erzählen und zu zeigen, ey, hinter der Uniform steckt auch ein Mensch, der hat auch Probleme. Ja, der kocht seine Nudeln auch nur mit Wasser, auch wenn es ein Kommandosoldat ist vielleicht. Aber der ist ein Mensch wie du und ich. Und so ein bisschen diesen Mythos wegnehmen von Spezialeinheiten, Spezialkräfte. Das sind Menschen wie du und ich und die haben alltägliche Probleme und das Ganze macht es ein bisschen nahbarer. Und jetzt mache ich auch gleich den Punkt. Und deswegen ist es, glaube ich, so erfolgreich, weil es einfach nicht geskriptet ist, ja.
Ja, also ich sage mal, ich suchte ja abends auch die YouTube-Formate. Keine Ahnung, der erste, ihr behandelt das ja auch bei euch im Podcast oft, der auch sehr erfolgreich und das eigentlich ganz cool gemacht hat, war ja Otto, der ja auch beim KSK war, also zumindest auch besucht hat oder im Auswahlverfahren etc. drin war. Das heißt, wenn ich mir die Und das ist ja meine alte Profession gewesen. Aber wenn ich mir diese BMVG-Videos angucke, wo dann eine Frau Hauptmann dasteht mit ihren Moderationskarten und einen Admiral fragt, das ist halt alles schon relativ steif. Und es wirkt einfach sperrig, so wie es dann oft ist, wenn es offiziell produziert wird. Und dann umso cooler finde ich, dass ihr dann wirklich aktive Admirale und Generale, also auch wirklich Top-Leute drin habt, die sich hinsetzen und ihr, ich sag mal, mit dem Soldatenschnack auch fragt, ohne dass das jetzt hier alles geskriptet ist. Und offensichtlich dürfen die auch noch kommen, das ist ja das Nächste, könnt ihr schnell ein Verbot kommen, dass das nicht mehr ist. Das, was mich, ich will einfach jetzt gerade ein bisschen die Werbetrommel rühren, weil ihr, ich habe das in meinem Podcast immer mal gemacht, dass ich mal General Boris Nand drin hatte, Nicola Winter habt ihr ja auch gehabt. Das heißt, so ein, zwei gleiche Gäste hatten wir auch schon, aber mein Podcast ist nicht so ausgerichtet und war es nie. Und gleichzeitig hätte ich mir sowas immer gewünscht und von daher einfach so als von Soldat zu Soldat mein Dankeschön und auch für die, wie du es gesagt hast, jetzt zum Beispiel Manuel Ostermann, der Polizeigewerkschafter, der einfach mal den Raum kriegt, seine Positionen oder die der Polizisten zu beschreiben. Ich finde das extrem wichtig und so wie ihr es sagt, ihr gebt den Leuten, den unseren Einsatzkräften eine Stimme und dessen bedarf es, glaube ich, jenseits von politischen Intentionen oder Grünfärbereien oder Schönfärbereien, einfach total wertvoll. Ja. Also hört auf jeden Fall rein, ihr könnt es auf YouTube gucken, ist auch geil produziert, war für mich auch nochmal eine Inspiration. Guter Schnitt, gutes Licht, guter Ton, gute Gäste. Und auch, was mir gefällt, jetzt mache ich genau das Gegenteil von dem, was ich anbieten will, dass ich meinen Gästen Raum gebe. Ihr gebt den Gästen den Raum und nehmt die Bühne euch nicht selbst. Aber ich rede jetzt nur gerade so viel, damit ich quasi, ich weiß, was mir aufgefallen ist bei eurem Podcast, eure Leute sind demütig. Ich habe noch keinen dort erlebt, der wirklich als Blender, ich bin der Geilste, aufgetreten ist. Und das würde mich vielleicht auch interessieren. Wie würdest du denn die Gäste charakterisieren? Was haben die gemeinsam?
So wie du es beschrieben hast, also Demut ist, glaube ich, der größte Wert, den ich da als gemeinsamen Nenner nennen möchte. Und das ist auch die Thematik, die ich oft anspreche, beziehungsweise wo ich so ein bisschen was in den Köpfen der Zuhörer und Zuschauer oder in der Gesellschaft, wenn ich es mal komplett übertreiben will, ändern möchte. Es ist immer dieses Bild von außen, dieses harte Soldatensein, Polizei, alles ist hart und wir müssen hart sein. Und genau den Charakter möchte ich irgendwie in der Form brechen, weil es ist auf gar keinen Fall so. Es ist auch nicht dieses eine Stigmata, diese eine Charaktereigenschaft. Es sind alles so unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, wenn man mal unsere Folgen im Durchschnitt betrachtet, keiner könnte sich spezialisiert oder Spezialkräfte so vorstellen. Oder wenn man das Bild im Kopf hat von einem Mann oder einer Frau in einer Spezialeinheit, dann sehen die genau so nicht aus, wie sie wirklich in Realität aussehen. Und das ist, glaube ich, mal ein guter Stilbruch. Generell sind natürlich, es ist irgendwo ein Feuer, was da brennt, ja. Man macht das auf gar keinen Fall wegen des Geldes wegen und das ist international sowie national. Also es ist irgendwie was anderes. Und ich komme noch aus einer Generation, klar, ich bin 93 geboren, aber damals gab es noch geile Filme, geile Serien, irgendwo Vorbilder in Film und Fernsehen und die gehen mir auch so ein bisschen verloren. Und ich bin natürlich auch nicht frei von Ego und ich finde die Geschichten, die hier manche unserer Gäste erzählen, natürlich auch geil. Wer hat schon mal mit einer Astronautin gesprochen, hier Nicola Winter, du hast angesprochen, oder mit einem General des Kommando Spezialkräfte, der wirklich in den ersten Einsätzen dabei war, EGB mit aufgebaut hat, diese Fähigkeitenlücke entstand unter seinem Kommando quasi in einem Einsatz. Und das ist für mich ja auch geil. Das ist Zeitgeschichte, die wir da irgendwo festhalten. Sei es jetzt Polizeieinsätze, GSG 9, Bad Klein oder irgendwelche EGB-Gründungen, wie Einheiten entstanden sind. Was war denn das KSK in der Geburtsstunde 96 und wie ist es jetzt aufgestellt? Wie wird man überhaupt eine Spezialeinheit? Das ist wirklich in irgendeiner Form Zeitgeschichte, was ich da auch festhalte, und das ist mir erst vor kurzem auch bewusst geworden tatsächlich, was wir da für eine Palette einfach schon haben, und das war ja erst der Anfang in Anführungszeichen. Aber ich hoffe, wir können da in der Form auch ein bisschen Aufklärungsarbeit beschreiben und einige Vorurteile in den Köpfen unserer Zuschauer und Zuhörer aufbrechen, denn da ist ein bisschen mehr Facette dran als diese Vorurteile, Spezialeinheiten, wenn es überhaupt so Leute sind, ja.
Ich erinnere mich an ein Gespräch letztes Jahr mit dem Kommandeur KSK, da war ich im Kalf und der hat mir einfach diese witzige Anekdote erzählt. Der hat gesagt, der hatte halt jemanden vom Liegenschaftsmanagement dort und der hat gesagt, naja, ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen großen Betten herkriegen soll. Und dann kommt er, was meinen Sie mit großen Betten? Naja, Sie haben da diese großen, langkräftigen Kerls. Ja. Da hat er gesagt, schauen Sie sich mal um, also so groß sind die, sind normal, durchschnittliche. Ja. Und das fand ich aber so witzig, weil das genau mit dem, also die sind gar nicht groß, ne? Das wäre aber später noch eine interessante Frage, auch wenn sie alle natürlich überdurchschnittlich fit sind, das wird auch nochmal ein Thema sein, aber es ist nicht die Größe und was ich dort erlebt habe an Kameradschaft, und das hast du gesagt mit der Demut, und das behandelt ihr auch in dem Podcast, die haben mich gleich zum Biercall eingeladen, hier Steak and Beer, Dienstagabend, und so kameradschaftlich habe ich das selten erlebt wie dort, dass man sofort aufgenommen wurde, wobei man ja eigentlich elitär, das heißt ausgewählt und selektiert ist. Was sind so deine Erfahrungen aus dem Podcast, mit euren Gästen? Was ist das auch für ein Menschentypus?
Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Es ist auf jeden Fall ein Menschentypus, der einfach für eine Sache brennt. Und mit der für die Sache brennen meine ich jetzt nicht hier den übertriebenen Patriotismus, ist vielleicht auch, aber dieses gemeinsam was erreichen, gemeinsam was schaffen und einer Gruppe angehören, die gleich auf ist und auch dieses Feuer in sich hat, für eine bestimmte Sache aufzugeben oder Sachen aufzugeben, eine gewisse Aufopferungsbereitschaft, oder was heißt eine sehr hohe Aufopferungsbereitschaft. Und das löst in einem Menschen was aus, sich so einer Sache zu verschreiben und einem kleinen Teil anzugehören. Das müssen nicht immer Spezialkräfte sein. Das ist bei den Panzergrenadieren, Fallschirmjägern genauso. Das ist die Kameradschaft, die du beschreibst. Ich habe in meiner Karriere erlebt, je höher ich spezialisiert wurde, desto mehr wurde Kameradschaft gelebt und desto mehr wurde einem quasi gegönnt und weniger Steine in den Weg gelegt. Ich will nicht sagen, das gibt's in dem Bereich auch nicht. Aber es ist eine andere Form von dieser Teamfähigkeit, muss ich sagen. Und auch das ist irgendwo eine Ambition, die ich verfolge. Dieses Netzwerken intern muss einfach wieder größer werden. Also wir wollen auf der einen Seite Einsatzkräfte eine Stimme geben, aber es ist auch ein Teil meiner Mission, ein Netzwerk zu bieten und einfach Schnittstellen von Gesellschaft zu Einsatzkräften herzustellen. Deswegen finde ich gut, dass die Bundeswehr oder generell Behörden aktuell stark in die Außendarstellung gehen mit Tag der offenen Tür. Und einfach mit breiten Formaten. Ich will jetzt nicht immer Werbung für unseren Podcast machen. Jeder macht ja in irgendeiner Form die Tür so ein bisschen auf, so einen Spalt zumindest, und lässt mal da Leute reingucken, sei es die GSG 9 bei Galileo oder auch jetzt, dass ich mit dir spreche. Du bist da selber noch aktiv, hast da deine Kontakte und bist noch aktiv. Es ist halt irgendwo eine fehlende Schnittstelle und die will ich so ein bisschen wieder connecten, oder wir alle. Das ist unser Ansatz, dass einfach dieser Mythos oder diese Berührungsangst, würde ich eher schon sagen, zu Einsatzkräften ein bisschen fallen gelassen wird.
Lass uns noch mal deine Person ruhig ein bisschen beleuchten. Ich finde nämlich eins sehr, sehr witzig. Ihr habt eine Standardeingangsfrage. Wie war es eigentlich in der Schule? Warst du ein guter Schüler, ja oder nein?
Ja.
Was hat also das mit dir zu tun, ja?
Genau, also unsere interne Feldstudie, ja, vom Podcast. Und das ist jetzt nur unsere Studie quasi, intern über 70 Gäste. Das waren nicht die Einserschüler, muss man ganz klar sagen. Die haben sich irgendwie vom Schulsystem auf jeden Fall nicht abgeholt. Ja, ich will nicht sagen, das Schulsystem ist schlecht. Für die 70 hat es auf jeden Fall nicht so gegriffen. Zumindest für den sehr, sehr großen Teil. Und die haben sich einfach irgendwo anders gesehen. Und ich glaube, deswegen hat sie in irgendeiner Form in diese Kameradschaft getrieben, weil sie es unterbewusst gesucht haben. Und bei der Polizei ist dieses Wort Kameradschaft, ich will nicht sagen, nicht gern gesehen, aber es wird einfach nicht benutzt, bei der Bundeswehr schon. Und das ist eben dieser Anknüpfpunkt. Hier brauche ich es nicht erzählen, aber für jeden, der das noch nicht erlebt hat, es ist was sehr, sehr Magisches, mit so einem Haufen Männer und Frauen zusammen zu sitzen und Zeit zu verbringen. Das hat was. Und das gab es vielleicht früher ein bisschen eher. In der heutigen Zeit, in der Gesellschaft, ist es eher dieser hohe Individualismus. Jeder macht sein eigenes Ding, jeder geht auf Reisen, jeder geht ins Ausland nach dem Abi erstmal. Und das wurde für mich auf jeden Fall subjektiv in meiner Karriere, war das so der Retter, dass ich zur Bundeswehr gekommen bin und genau das gesucht habe. Mal von zu Hause weg, komplett isoliert, ohne Auffangnetz, raus in die freie Welt quasi, in die Bundeswehr. Und da habe ich diese Kameradschaft erlebt und genau so hat es mich auch ins Unternehmertum gebracht. Denn ich habe mit meinem besten Freund und besten Kameraden ein Unternehmen gegründet. Also für mich ist das ein Wahnsinnstreiber gewesen.
Ja, und ich kann das ja quasi nur, also ich bin quasi in anderen Netzwerken, zum Beispiel dem Mitteldeutschen Forum Akademischer Offiziere oder einem Jugendoffiziernetzwerk noch aktiv. Das heißt, diese Dinge tragen auch und ich glaube, diese Vernetzung ist auch ganz wichtig. Und was euch, glaube ich, sehr gut gelingt oder was wichtig ist, ich glaube, bestimmte Sachen, und das ist quasi, was ich auch in meinen Seminaren quasi erlebe bei der Bundeswehr, ich bin als Zivilist dort, dass man aber bestimmte Sachen nur besprechen kann mit Menschen, die das auch erlebt haben. Und das wird man aus Einsätzen kennen. Ich meine, ich habe das 5 Jahre vor Schüler und Studenten erzählt, aber natürlich nicht in dem Ton, in der Tonalität, auf der Tonspur, auf der man es mit Kameraden besprechen kann. Und ich glaube, man merkt, das ist bei euch wie so ein bisschen Kaminfeuergeprassel im Hintergrund. Das sind genau diese Austauschorte, die ihr damit schaffen könnt. Und es gibt so ein, zwei Kameraden, die auch dann in Afghanistan waren, im Bereich Kunduz, wo ich auch unterwegs war, die dann auch sagen, wie sieht denn Krieg aus und was macht das mit einem? Was machen auch Verluste? Kommst du aus zwei Brücken? Und ich glaube, was wichtig auch ist, weil diese Diskussion wird gerade relevanter, ich habe heute erst wieder so einen Post gemacht, wer fliegt jetzt? Die Soldaten sind nicht die Kriegstreiber, denn die, die das erlebt haben und die wissen, was das ist, wollen es nicht. So, die setzen ihr Leben dafür ein, für andere, die es nicht tun und beschützen, ich sag's mal bewusst, Schwächere oder Leute, die es nicht können oder wollen, und sind aber selber nicht unbedingt kriegsgeil oder wissen, was das für Konsequenzen hat. Ja. Was hat dich dann gereizt? Also, du kannst gleich auch mal erklären, was EGB ist. Du hast schon mal ein bisschen angeschnitten. Aber warum Fallschirmjäger? Warum EGB? Was hat dich da angetrieben?
Tatsächlich gar nichts, weil es war überhaupt nicht mein Plan. Also, ich komme aus einer sehr, sehr kleinen Stadt im Schwarzwald, aus Lahr. Und ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker. Das war damals so ein graues Ding. Ich habe mich nicht mal länger in der Schule gesehen. Man wusste nicht, mittlere Reife, Abi, was braucht man da? Internet war Neuland zu der Zeit. 2012 war das Ganze. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Und ich wurde im letzten Ausbildungsjahr gekündigt. Schule war überhaupt nicht meins. Ich hatte sehr, sehr viele Fehltage. Und ich hatte das Glück, es war im letzten Ausbildungsjahr, kurz vor der IHK-Prüfung. Ich konnte diese Prüfung ohne Betrieb machen. Es war mein Glück, aber ich war ja definitiv gekündigt. Da hat mich ein Mentor zur Seite genommen. Es war ein Abteilungsleiter. Und der hat gesagt, Dennis, du bist eigentlich ein guter Typ, aber irgendwie mit der Disziplin hast du es nicht so. Wie wär's denn mal mit der Bundeswehr? Und dann war ich so ein bisschen verloren da draußen. Ich hab mir auch nicht so viel Spaß gemacht hier, das Ganze. Und irgendwas war da und das hat aber in mir resoniert. Und dann habe ich gedacht, komm, ich bewerbe mich bei der Bundeswehr, eben als Fachinformatiker beziehungsweise als IT-Feldwebel. Mit der Ausbildung, die ich ja dann hatte, hätte das gute Karrierechancen gegeben. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich war im Karrierecenter, der Einplaner meint, du, es sind gerade keine Stellen frei. Aber geh doch erstmal in die Bundeswehr. Ich würde dir nicht Feldwebel anbieten, weil ich hatte die Eignung, weil dann verkürzte Dienstzeit von 12 auf 8 Jahre wegen der Ausbildung, die ich schon hatte. Feldwebel ist gerade schwierig, mach mal einen Mannschafter. Und ich kann dir dann eine Grundausbildung anbieten zum 1.12. Die wäre in Seedorf und ich hatte neben mir so eine Deutschlandkarte und ich war so mit meiner Kopfhöhe auf Mitteldeutschland und der hat dann muss man dann nach da oben gucken, da ist Seedorf. Dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, also ich will schon weg von zu Hause, aber so weit jetzt auch nicht. Und dann hat er gemeint, ich könnte dir noch anbieten, 1.9. in Zweibrücken, das ist dann ungefähr hier. Hat er drauf gedeutet, war so gerade bei meinem Kopf, meiner Kopfhöhe war so Süddeutschland, Bayern und Baden-Württemberg. Dann habe ich gedacht, komm, das passt. Und dann sind wir da hingegangen. Und dann war ich zum 1.9.2016, habe ich angefangen in Zweibrücken als Fallschirmjäger-Mannschafter. Und ich hatte ja kein Umfeld, was jetzt hier den großen Bundeswehrbezug hatte. Und ich hatte natürlich das Vertrauen in den Einplaner, der wird mir schon keinen Quatsch erzählen. Hat er doch tatsächlich. Ich habe den auch nie wieder gesehen. Ich würde dem jetzt noch eine Standpauke halten. Aber letztendlich hat er meinen Karriereweg eröffnet. Also vom Hauptfeldwebel, der ich dann irgendwann schnell geworden werde mit der Ausbildung, im IT-Bereich, im neu aufgestellten Zier, Cyber-Informationsraum, spannender Bereich, zum Mannschafter Fallschirmjäger habe ich dann meine Grundausbildung angetreten im 1.9.2016. Und auf meinem Bogen, den ich da bekommen hatte, vom Einplaner stand drauf, Achtung, hohe psychische und physische Belastung, EGB. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was der damit meinte. Genau, meine Stammeinheit war die 2.26. Seine sogenannte EGB-Kompanie, komme ich gleich darauf zu sprechen, was das ist. Meine Grundausbildung 1.9. gemacht. Jetzt mache ich eine andere Timeline auf. In der ersten Woche, so gegen Ende, wurden wir in die Kantine geführt. Und dann sehe ich da einen Berg an Mensch sitzen. Und das war Sam, mein Geschäftspartner und bester Freund. Und der kommt auch aus dem kleinen 400-Seelendorf, wenn überhaupt, im Schwarzwald. Und kennst du dieses Spider-Man-Meme? So haben wir uns angeguckt, so ungefähr. Da sagen wir, was machst du denn hier? Und wir haben uns zum letzten Mal vielleicht im Kindergarten gesehen und danach irgendwie so verlaufen. Und seitdem hängen wir zusammen rum und hatten auch die gleiche Stehzeit, also 8 Jahre lang Mannschafter, SAZ-8. Und genau, auch die gleiche Stammeinheit, die 2.26. Nach der Grundausbildung in Merzig, nach der Barettverleihung, war ich sehr, sehr stolz. Und dann wurden wir in Busse gesetzt und auch schon in Kompanien eingeteilt und sind dann in die zweite gefahren, beziehungsweise gefahren worden. Genau, und seitdem hängen wir zusammen rum. Das ist eine sogenannte EGB-Kompanie. EGB sind die spezialisierten Kräfte des Heeres. Jede Teilstreitkraft hat auf der einen Seite Spezialkräfte wie das KSK oder das KSM, das Pendant für die Marine, das HSG 64 für die Luftwaffe, und auch diese Teilstreitkräfte haben auch spezialisierte Kräfte. Und wir waren die spezialisierten Kräfte des Heeres, oder waren, sind es natürlich immer noch. Und das sind Fallschirmjäger mit erweiterter Grundbefähigung. So kurzer historischer Abriss: in einem Kommando Spezialkräfteeinsatz wurde diese Fähigkeitenlücke entdeckt, und zwar gibt es eine große Ablage von Spezialkräften zu konventioneller Truppe, und um die Rotationsfähigkeit aufrechtzuerhalten für das Kommando Spezialkräfte, braucht man da eine gewisse Unterstützungsfähigkeit, und so ist EGB entstanden, das ist diese sogenannte Fähigkeitenlücke, und so wurden EGB-Kräfte geboren. Also es ist, wir sind im Grunde Fallschirmjäger mit einer Zusatzausbildung, deswegen heißt erweiterte Grundbefähigung, impliziert ja, dass eine gewisse Grundbefähigung schon mal da ist, und diese wird erweitert mit einer eigenen Pipeline in Pfullendorf im Ausbildungszentrum Spezielle Operationen im Bereich Medic, Schießen, Survival und so weiter. Und genau dafür habe ich mich unbewusst angemeldet. Und da bin ich dann drin gelandet, ja, unfreiwillig. Und noch eine lustige Anekdote: in meiner Spezialgrundausbildung, sind wir so im Bereich 5-6 Monate in der Bundeswehr, kam dann der Perser zu mir, der Personalfeldwebel, hatte gemeint, ey Dennis, du bist ja hier, hast ja eine Ausbildung im IT-Bereich, das wird händeringend gesucht in der ganzen Bundeswehr. Bist du wahnsinnig, was machst du hier? Du hast ganz andere Karrierechancen, du kannst dich deutschlandweit suchen, die Leute prämienberechtigt, was machst du hier? Und hat mir quasi angeboten, dann meine originale Laufbahn einzuschlagen, dann Feldwebel zu werden und eben in dieses IT-Bataillon zu kommen, in das Zier. Und ich dachte dann so blauäugig, ach, ich finde es eigentlich ganz geil, war schon körperlich anstrengend, aber irgendwie finde ich es cool mit den Jungs, ich will ja nicht weg. Und so bin ich dann tatsächlich Mannschafter geblieben und bin nach meiner Grundausbildung eben in die 2.26 gekommen und habe dann da die restlichen 7,5 Jahre, müsste dann sein, verbracht. Genau.
Worauf ich ja so ein bisschen hin will mit dem Gespräch noch, ist so ein bisschen spezialisierte Kräfte und Anforderungen. Das heißt, ich selber quasi bereite Menschen auf Führungspositionen vor unter Druck, aber natürlich nicht das, was ihr macht, für Sondereinheiten, sondern einfach, dass sie ein bisschen belastbarer werden. Was war so in deiner Ausbildung? Wie hat man dich vorbereitet? Es gibt ja da sehr coole Lehrgänge. Du hast schon Fernspielschule gesagt. Meine Zuhörer werden das in der Regel nicht kennen. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen mit den ganzen Abkürzungen müssen ein bisschen aufdröseln. Was ist ein Fallschirmjäger? Was ist ein Fernspäher? Und warum sind da besondere Herausforderungen dahinter?
Genau, also grundsätzlich spricht man von Fallschirmjägern, von der Speerspitze der Infanterie, denn Fallschirmjäger, wie der Name schon sagt, werden in der Luft abgesetzt, quasi in einem Automatik- oder Freifall Sprungverfahren hinter den feindlichen Linien, das ist so ein bisschen historisch bedingt. Es ist auch mehr Traditionserhalt, dieses Automatiksprungding, muss ich sagen, tatsächlich, aber somit sind es eben die ersten Kräfte vor Ort und müssen dementsprechend ein bisschen länger durchhaltefähig sein, mit bisschen mehr Gepäck, ein bisschen weniger Nahrung, ein bisschen weniger Wasser und generell viel Material mitnehmen. Deswegen spricht man von der Speerspitze der Infanterie, und jeder hat da das Interesse daran, irgendwo mal Fallschirmjäger zu sein, das rote Bordeaux-rote Barett zu tragen. Es ist was sehr, sehr prestigeträchtig. Es ist ein bisschen härter als alles andere, sagt man so. So geht das Klischee mit, genau. Und darauf kommen eben die spezialisierten Kräfte. Also aus diesem Personalpool werden spezialisierte Kräfte rekrutiert mit einem gewissen Auswahlverfahren, das nochmal körperlich prüft. Und da bin ich reingekommen, relativ jung und naiv, und ich kannte nichts anderes. Und deswegen war es für mich relativ leicht, in Anführungszeichen, da durchzulaufen, weil ich habe keine Referenz, ich habe keine Ankerpunkte links und rechts. Ich weiß nicht, wie bequem das normale Leben ist, weil ich wurde von Anfang an drauf getrimmt. Ich habe schon den Zettel erzählt, da stand schon drauf, Achtung, EGB-Kräfte. Also mein Weg war quasi vorbestimmt. Und habe am Anfang schon erzählt, oder du hast mir die Intro gegeben, ich hatte einen frühen Verlust in der Familie, heißt, ich war relativ alleine sozialisiert und habe dann bei der Bundeswehr, bei den Fallschirmjägern, diese Familie gefunden, die ich mir immer gewünscht hatte. Und mein größter Antrieb war einfach nicht, diese Familie verlassen zu müssen aufgrund von nicht vorhandener körperlicher oder kognitiver oder mentaler Leistungsfähigkeit. Das war mein Antrieb. Und auf deine Frage zurückzukommen, wie ich mich da vorbereitet habe, einfach rudimentär. Also wir hatten eine gewisse Vorbereitung in der Kompanie. Es war natürlich gewollt, dass wir dieses Auswahlverfahren durchlaufen. Und wir hatten gar keine Ahnung, also sportwissenschaftliche Methoden gab es da in der Form nicht, das war mehr so rohe Gewalt. Und genau aus dieser Geschichte ist unsere Firma entstanden, denn wir wollten genau diese Fehler vermeiden, die wir damals gemacht haben, nämlich mit einer wirklich strukturierten, sportwissenschaftlich fundierten Vorbereitung in 12 Monaten im besten Fall, wirklich mental, kognitiv, körperlich. Menschen, die einfach Bock haben, die ein Feuer haben, durchzubringen und eben nicht wegen einer banalen Verletzung, die man hätte vermeiden können, rausfliegen zu lassen. Genau, aber das war so der Ansatz. Die spezialisierten Kräfte sind genau wie zwischen konventioneller und zwischen Spezialkräften angesiedelt, also doch was sehr, sehr Spezielles. Aber wie gesagt, ich war sehr, sehr naiv und habe dann erst später erfahren, was das eigentlich für eine Hausnummer da ist, welches Auswahlverfahren ich da durchlaufen habe.
Ja, also ich war jetzt diese Woche gerade in Merzig, habe da gerade ein Seminar gegeben und man muss, also ich komme bundesweit rum, das ganze Jahr über an den unterschiedlichen Bundeswehrstandorte und das optisch sichtbare Fitnesslevel ist schon anderes. Also man sieht's, ich sag mal, an den Kanten, ne, also die Uniform spannt an den richtigen Stellen, sage ich mal so. Das hat man dort schon gesehen, weil da schon viele Kameraden schon sehr kantig unterwegs sind. Also da sieht man schon eine überdurchschnittliche Fitness. Allein schon äußerlich. Du hattest eben noch, den Punkt wollte ich gerade noch aufgreifen, bevor es zu den spezialisierten Kräften kam. Genau, deine Ausbildung. Du bist ja auch noch Scharfschütze und du hast auch vorhin noch gesagt, da will ich auch noch drauf einkommen, weil das fand ich auch interessant. Das ist dann eine gesellschaftspolitische Diskussion. Viele Leute in eurem Podcast sagen das auch, wer waren die Vorbilder? Und ich weiß auch noch, bei uns im Fitnessraum hing damals Phantomkommando mit Schwarzenegger, Van Damme aus Blutsport. Das heißt, diese wenigen großen 80er-Action-Idole. Wie wichtig sind, ich sage mal in dem Fall, ich gehe jetzt nicht, mache jetzt keinen Podcast über toxische Maskulinität, aber trotzdem maskuline Vorbilder. Welche Rolle spielen die?
Eine wahnsinnig wichtige Rolle. Also man schaut halt in irgendeiner Form wo auf zu älteren Kameraden, die schon ein bisschen länger in der Einheit sind, die vielleicht schon den einen oder anderen Einsatz mitgemacht haben und das sind die Vorbilder schlechthin. Und von denen guckt man sich auch einige Dinge ab. Das war für mich eine wahnsinnige Entwicklung von ich schaue zu einem Vorbild auf zu, ich werde irgendwann mal selber das Vorbild und zu mir wird aufgeguckt und ich habe auf einmal diese Riesenverantwortung, Menschen auszubilden und dieses Feuer, was in ihnen lodert, einfach riesig zu werden zu lassen. Das war Wahnsinn, aber das ist das A und O. Und aus dem Grund finde ich diese Transparenz, die heute in der Bundeswehr ein bisschen besser gelebt wird, super, super wichtig, weil diese Vorbilder, und da rede ich nicht nur von der Bundeswehr, die gehen verloren leider. Es gehen Learnings verloren, Afghanistan-Learnings gehen verloren, die Menschen verlassen die Bundeswehr. Und darauf fundiert quasi das ganze Wissen, aber auch menschliche Führungskräfte als Vorbilder gehen verloren leider und auch diese Fähigkeiten gehen weg. Und deswegen unterschreibe ich das, was du gerade gesagt hast. Es muss einfach wahnsinnig gut vorgelebt werden und dessen Verantwortung muss man sich selber bewusst werden.
Was ja auch spannend ist, du bist Scharfschütze und jetzt kenne ich diese ganze Call of Duty Generation. Die sagen, geil, ich will Scharfschütze werden. Was hat das Klischee mit dem zu tun, was dann in der Realität geleistet werden muss?
Das hat genauso wenig zu tun, wie du gerade angesprochen hast, mit Phantomkommando, hat das auch mit dem Kommando Spezialkräfte was zu tun. Man denkt natürlich immer, man assoziiert Scharfschützen mit dem Schießen an sich. Das macht aber wirklich den kleinsten Teil aus. Es geht eher um dieses in Anführungszeichen verdeckte Arbeiten. Es geht um die Aufklärungsarbeit, die hat einen deutlich höheren Anteil als das Schießen letztendlich. Es geht um diese Vorausaufklärung, dieses leise in einen Verfügungsraum kommen und dort Aufklärungsarbeit leisten oder Informationen aufklären und weitergeben, kann jetzt optronisch sein, kann aber auch mit einem Fotoapparat sein und diese Informationen zu verarbeiten und weiterzugeben. Also es hat einen höheren Anteil in der Aufklärungsarbeit als jetzt wirklich im scharfen Schuss. Trotzdem, wenn es dazu kommt, muss man da halt natürlich die Fähigkeiten am Start haben und einfach abliefern. Klar, man ist ein kleiner Trupp, man ist sehr autark. Man muss Fähigkeiten mitbringen, es gibt keine Rückfallprophylaxe, weil man ist wirklich allein draußen und genau das hat mich auch gereizt. Man ist wirklich ein Dreimann-Trupp, jeder in seiner Spezialisierung, der Truppführer, der Schütze, der Funker vielleicht und jeder muss in seinem Fähigkeitenprofil ein absoluter Profi sein, weil er ist der Einzige. Es gibt keinen Fallback-Mechanismus. Wenn der Funker sein Funkgerät falsch einstellt, ist ganz banal ausgedrückt, dann hört niemand die Information. Das hat mich gereizt auf jeden Fall.
Ihr habt auch auf das Buch referenziert. Gibt ein sehr cooles Buch von Christian Gerstner. 15 Jahre unter dem Schwert oder unter dem Schwert 15 Jahre im Kommando Spezialkräfte. Mit Christian auch schon mal geschrieben gehabt. Und ich habe das Buch quasi, ich habe das abends um 18 Uhr angefangen und habe es dann um 2 Uhr morgens durchgelesen zur Seite gepackt. Das hat mich einfach so gefesselt, weil auch er hatte eigentlich schön beschrieben, auch die negativen Seiten, die in dem Prospekt nicht stehen würde. Also auch seine Zeit in Fullendorf, wo ich sage, das kommt auch in ein, zwei Gesprächen bei euch immer mal raus im Podcast, dass das jetzt nicht für jeden gleich erträglich war. Aber was ich besonders interessant fand, man hört oder man sieht ja immer ganz viel über die Höllenwoche beim KSK, das heißt dieses, ich sage mal, Auswahlverfahren. Aber was ich dann eigentlich erschreckender fand, wie eigentlich Fortuna, die Göttin des Glücks, eigentlich wichtiger ist als Ares, weil die ganze Ausbildung ist ja auf dem Anforderungslevel dann weiter und man marschiert durch Sümpfe, durch Moor, man knickt um, verletzt sich und ist raus. Das heißt, Verletzung ist einfach ein Riesenthema. Was macht ihr so mit der mentalen Vorbereitung oder wie erlebt ihr die? Wie viel Glück, Unglück ist dabei? Wie viel ist wirklich Vorbereitung für so ein Auswahlverfahren?
Glück ist immer dabei und Glück kann man gar nicht, wenn ich sagen, du kannst es reduzieren, also einfach, dass ich einfach nicht abhängig bin von Glück. Ja, wir wollen diesen Faktor, diesen Zufallsfaktor, den wollen wir so gering wie möglich halten. Aber genau wie du es beschrieben hast, du kannst noch so gut vorbereitet sein, mental, körperlich, kognitiv. Und dann läufst du im Dunkeln und dann ist halt deine Wurzel am Boden, du fliegst rüber und kommst schlecht auf und hast halt dann ein gerissenes Außenband. So, der Teufel ist halt ein Eichhörnchen, das können wir nicht vermeiden. Wir können die Wurzel nicht entfernen, aber wir können entfernen, wie du dann mit dem verletzten Außenband umgehst. Genau darum geht es dann im mentalen Training. Also Niederlagen, das ist ein wichtiges Thema. Man hört immer nur die Gewinnerseite, man muss sich auch mit den Niederlagen vielleicht beschäftigen. Es gibt hier mehrere Ansätze, entweder blende ich die komplett aus, so burn the ships ist da die Mentalität, es gibt keinen Plan B, ich muss und ich trimme mich nur auf den Sieg oder ich beschäftige mich auch mal mit der Niederlage, denn die wird ja früher oder später kommen. Es muss jetzt hier keine Verletzung sein, es kann auch im Privaten vielleicht was sein, es kann ein Verlust von einem Menschen sein, also damit muss ich einfach umgehen. Und diese körperliche Grundlage, die du angesprochen hattest, also Ausdauer, Kraft, diese oder eine gewisse Verletzungsprävention, wenn ich dann eine Verletzungshistorie habe, die ist relativ schnell erreicht. Also diese Baseline habe ich relativ schnell mit einem Menschen geschaffen. Lass es mal 6 Monate sein, je nach Ausgangslage. Und alles, was da oben drauf kommt, ist das Mentale. Und deswegen ist das Mentale weitaus überrepräsentiert bei uns in der Vorbereitung als das körperliche Training, weil das ist wirklich das A und O. Motto des Kommando Spezialkräfte ist, der Wille entscheidet. Und genau so ist es auch. Der Wille trägt mich weitaus weiter als der komplett austrainierte Körper. Und wenn ich wirklich ein Feuer in mir habe und eine Motivation und ich bin ehrlich zu mir selber und ich habe vielleicht schon mal mich mit psychologischen Themen auseinandergesetzt. Was ist mein Fremdbild? Was ist mein Selbstbild? Liegt es weit auseinander? Wie sehen mich vielleicht andere? Warum mache ich das Ganze überhaupt? Mache ich es wegen Geld, wegen der geilen Ausrüstung oder will ich... Was ist der Motivator? Was treibt mich an? Und das ist sowohl im Unternehmertum als auch jetzt in den aktiven Spezialkräften oder spezialisierten Kräften super wichtig. Und die Gespräche bringen unsere Athleten oder mich damals auch deutlich weiter als irgendein körperliches Training.
Ja, also ich finde es total spannend. Ich bin gerade auf eurer Website, ich sage es dir auch mal an, nextgenathlete.com, also nxtgen-athlete.com. Ich packe es auch nochmal in die Shownotes unten rein. Und da sieht man euer Team. Wie ist dieses Team an Coaches und Mentoren zusammengekommen? Wonach habt ihr das ausgewählt? Und du hast es jetzt schon angetriggert, aber was machen die und warum ist das gut, dass die das machen?
Also der größte Hebel in der ganzen Vorbereitung, wie schon angesprochen, sind eben diese Gespräche. Es ist wirklich dieses individuelle Beschäftigen mit dem einzelnen Individuum. Und wir sind auch unter anderem deswegen so erfolgreich, weil es Behörden einfach kapazitiv nicht stellen können. Woher auch? Also ein Trainer in der Bundeswehr oder in der Polizei ist ja in erster Linie Soldat oder Polizist und kein ausgebildeter Personal Trainer. So, deswegen muss man immer darauf zurückgreifen. Und diese externe Ansicht, diese externe Betrachtung von außen ist einfach der größte Hebel, weil... Man sagt so schön, das Gehirn, was das Problem hat, wird die Lösung des Problems nicht finden. Und deswegen haben wir da sehr, sehr viele Kameraden, die unterschiedliche externe Betrachtungen durchführen und unterschiedliche Spezialisierungen haben. Deine Frage, wie das Team entstanden ist. Wir waren 2022 in einem Kontingenzeinsatz, Joint Special Operations Task Force Gazelle. Die ist öffentlich verfügbar, da kann man nachgucken. Es war ein Military Assistance Auftrag mit den Kampfschwimmern zusammen. Und aus diesem Einsatz ist NextGen entstanden. Ich und Sam haben das gegründet. Und unser erster bzw. dritter im Bunde, so rum, ist Sven. Ehemaliger Hauptfeldwebel, 16 Jahre Bundeswehr, auch Fallschirmjäger. Und er ist eher so der mentale Trainer. Und so haben wir dann diese Komponente aufgebaut. Er beschäftigt sich wahnsinnig stark damit. Und da kam einfach der ein oder andere noch dazu. Sigi zum Beispiel, mit dem waren wir in der Grundausbildung, ein wahnsinnig guter Trainer. Dann haben wir zum Beispiel Mats. Mats ist, hat einen Master in Psychologie, er macht den psychologischen Teil. Und so kamen immer mehr Komponenten mit dazu, von Flo, unserem Physiotherapeut. Wir haben eine Schwimmtrainerin, Paulina. Also nach dem Thema Schuster, bleib bei deinen Leisten, haben wir Spezialisten für alle Bereiche und versuchen wirklich dem Athleten, dem Behördenmitglied, Polizist, Soldat, wirklich alles auf dem Weg mitzugeben, was Behörden einfach nicht mehr stellen können. Und da will ich überhaupt nicht negativ drüber reden. Das ist ein Kapazitätenproblem und das versuchen wir abzustellen mit Spezialisten aus allen Bereichen, um einfach hier individuelle Ausbildung zu betreiben. Das ist der Ansatz von uns.
Genau, da würde ich mal quasi in die Frage gehen, über die ich viel nachgedacht habe, die ihr im Podcast auch immer stellt oder kontrovers auch diskutiert wird. Ist das jetzt eigentlich Schummeln? Ne? Ich sag mal salopp, ist eine Vorbereitung für ein Auswahlverfahren, ist das ein Schummeln? Weil ihr ja alle Geheimnisse verratet. Ich nehme mal einen Vergleich mit MPU, ne? Alkoholiker bereit. Ich will das nicht damit vergleichen, keine Angst, aber so, jetzt kriegst du die Lösung für den psychologischen Test, dass du da bestehst. Wie geht ihr mit dem Thema um?
Das ist eine spannende Frage, höre ich tatsächlich öfter, aber es ist genau das Gegenteil. Wir schummeln ja nicht, beziehungsweise wir verraten hier keine Geheimnisse, weil die Verfahren, wir sind keine aktiven Behördenmitglieder mehr und wir bekommen jetzt nicht von 40 verschiedenen Spezialeinheiten im deutschsprachigen Raum hier die Karte untergeschoben. Das auf gar keinen Fall. Und wir bereiten auch nur auf das vor, was öffentlich ausgeschrieben ist. Natürlich hat man den einen oder anderen Kontakt noch. Und wir wissen vielleicht, wie der Hallenhindernisparcours aussieht. Das macht es aber dem Bewerber auf gar keinen Fall leichter. Es gibt bestimmte Thematiken, auf die können wir einfach nicht vorbereiten. Und das ist der Charakter. Also ich sage immer gern, wir helfen dir, die Tür aufzumachen, aber durchgehen musst du selber. Wenn der Charakter einfach nicht zu dieser Einheit passt, dann kann der noch so vorbereitet sein. In einem psychologischen Auswahlverfahren oder Interview oder Screening, da kann ich einfach nicht schummeln. Da wird der Charakter offenbart. Und wenn der Charakter nicht zur Einheit passt, dann ist es völlig in Ordnung, weil dann soll es einfach nicht so sein. Das kann man nicht erzwingen. Also wir können auch nicht garantieren, dass jemand ein Auswahlverfahren schafft, weil es eben diese psychologische oder Charakterkomponente gibt und die kann man einfach nicht schummeln. Wir helfen nur, das Personal, was sich so oder so bewirbt, deutlich leistungsfähiger und zwar im körperlichen, mentalen und im kognitiven Bereich, auch ein sehr, sehr spannender Punkt, besser auf den Hof zu bringen, als es von vornherein der Fall gewesen wäre und somit das Bewerberfeld deutlich kompetenter zu machen. Negativ ist es für die, die sich nicht vorbereiten von einem Coach, aber da geht der Trend halt eher hin. Das macht im amerikanischen Raum schon jeder, weil es einfach deutlich mehr Anbieter gibt, auch Anbieter, die mit Behörden offiziell zusammenarbeiten. So weit sind wir noch nicht, aber da sehe ich auf jeden Fall den Trend hin. Aber schummeln ist es tatsächlich nicht. Es ist einfach für die Behörde besser. Die sieht es aktuell noch nicht, ist auch kein negativer Punkt, ist, wie es ist. Aber wir helfen einfach nur an der körperlichen Leistungsfähigkeit zu schrauben und an allen anderen Bereichen auch.
Ne, genau. Also da würde ich gerne noch eingehen, weil es gibt ja eher so den Trend, ich melde mich mal fürs KSK an, das klingt ganz cool und dann gehe ich da mal hin. Und das ist ja eigentlich nicht, was die Behörde will, sondern die will ja sehr gut vorbereitete Athleten haben, die dann in das Auswahlverfahren gehen. Aber wenn ich die Grundvoraussetzungen nicht erfülle, dann blockiere ich ja quasi einen Platz und Kapazitäten und Ressourcen. Ja. Du hast das Thema Charakter noch angesprochen. Da gibt's ja auch die Klischees. Was sind denn das für Charaktere? Was muss man mitbringen? Was sollte man mitbringen? Und was sollte man eben nicht mitbringen?
Was man auf jeden Fall nicht mitbringen sollte, ist ein bisschen leichter zu beantworten. Ja, also diese klassische große Klappe. Man spricht immer in der Presse vom Rambo-Typ. Ja, was ist denn der Rambo-Typ? Das hat noch nie einer erklärt, aber der wird offensichtlich nicht gesucht. Es ist definitiv nicht der Laute mit einem falschen Selbstbewusstsein. Es ist definitiv eher der Ruhige, der sich eher einordnet und der Probleme eher strukturiert löst, als einfach so zu überpacen und impulsiv und emotional vor allem zu reagieren. Also das ist eher nicht der Typ. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass ich nicht auch diesen impulsiven, emotionalen Typ suche. Aber hier macht die Dosis das Gift. Es ist auf jeden Fall jemand, der Demut gelernt hat und es ist auch eher ein Ansatz, den ich jedem eigentlich mitgeben muss. Eher so ein bisschen ruhiger in eine neue Situation reinkommen, sei es jetzt im Unternehmertum, in einem Angestelltenverhältnis, in einem Bewerberverhältnis oder jetzt bei den Spezialisierten oder Spezialkräften oder generell in einem neuen Umfeld. Einfach da mal vielleicht ein bisschen ruhiger sein als meine natürliche Art und einfach mal gucken, wie komme ich da an. Und die größte Fähigkeit ist einfach Student Mentality und das muss einfach da sein. Und das ist unabhängig vom Alter oder Standing, was ich habe. Vielleicht habe ich ja schon mal, keine Ahnung, ich habe ein Masterstudium gemacht und fange dann bei der Bundeswehr bei Null an. Das ist dann erstmal egal, du fängst hier von Null an. Du lernst ein komplett anderes Feld und du fällst komplett ab von deinem aktuellen Wissen und musst auch wirklich wollen, Neues zu lernen. Das ist das Wichtigste, das ist A und O und das unterschreibe ich für jede Einheit, für jede Tätigkeit im Unternehmen oder wo auch immer. Offen sein, Neues zu lernen und auch wirklich offen sein, andere Ansichten anzunehmen, adaptiv zu bleiben, flexibel zu bleiben in dem Bereich.
Ja, also da fällt mir gerade die Folge ein. Das war auch total witzig, nur für die Zuhörerin. Ich bin quasi gerade im Auto und da läuft quasi Next Gen Podcast und ich höre gerade und dann kam quasi die Nachricht von Dennis rein. Das war schon ein bisschen witzig und da habe ich unter anderem auch die Folge gerade gehört mit einem Kampfschwimmer oder einem Marinesoldaten, der schon Oberleutnant war und dann quasi reingegangen ist und wo man sagt, okay, der Dienstgrad entscheidet hier einfach nicht, sondern alles auf Null und man muss sich dann quasi in das Team integrieren. Und ich sage mal, den Einzelkämpfer, den gibt es ja eigentlich nicht, auch wenn es diesen Lehrgang Einzelkämpfer gab. Aber das ist ja nicht gesucht.
Genau.
Eine meiner Lieblingsfolgen, oder die hat mich emotional ganz schön mitgenommen, ich glaube euch auch, es war die mit Hille. Einfach eine Hammerfolge, die quasi wie eine Coaching- oder Therapiesitzung auch war. Zumindest hat das in der zweiten Folge auch so tituliert. Der hatte ja drinstehen, er ist psychologisch nicht geeignet. Was gibt man Menschen auf den Weg? Ich glaube, ihr kennt natürlich die Lösung nicht da. Im Sinne, was stand bei ihm, woran? Er ist ja dann später offensichtlich ein exzellenter Ausbilder gewesen. Aber ja, wo kann man sich selbst aussortieren? Was meinst du? Oder wie geht man mit Rückschlägen um?
Also wenn mir quasi eine Behörde offiziell ausstellt, dann ist es nicht nach dem Nasenfaktor. Und es gibt gewisse Kriterien, die das dementsprechend zum Ausschluss geführt haben. Und dem muss ich dann einfach vertrauen. Ihm ging es quasi jetzt persönlich auf seine Geschichte, ging es noch sehr, sehr lange nach. Auf der anderen Seite, und das habe ich ihm versucht auch in dem Podcast zu sagen, ist er der krasseste Ausbilder für EGB-Kräfte geworden. Und das wäre nicht passiert, wenn er beim Kommando Spezialkräfte geworden ist. Also ich versuche das mittlerweile ein bisschen spiritueller zu sehen. Wenn da eine Tür zugeht, geht halt eine andere auf. Und die war für ihn ja wahnsinnig wegweisend. Ich kann jetzt lange in meiner Vergangenheit rumrühren und fragen, ach, was wäre wenn? Aber das ist in meiner Welt verschenkte Zeit quasi. Wenn mir der Psychologe sagt, der das tagtäglich macht, ey, du bist leider nicht geeignet aus Grund 1, 2, 3, dann muss das für mich nicht logisch nachvollziehbar sein. Also wenn es jetzt nicht gegen irgendwelche Kriterien verstößt oder mich als Mensch verletzt, das ist nämlich nur, du bist als potenzieller Kommandosoldat nicht geeignet. Das heißt nicht, du bist ein schlechter Mensch. Und viele versuchen das irgendwie persönlich zu nehmen. Kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, aber mit bisschen Abstand dazwischen, mit einer sauberen Reflexion, die auch super, super wichtig ist, ist es doch relativ schnell geklärt, weil das ist ja was Gutes eigentlich. Das ist eine neue Erkenntnis und ich kann dann mit einem positiven Mindset rangehen. Alles, was negativ passiert, ist ja in irgendeiner Form eine Erkenntnis und das ist wiederum was Gutes. Also ich könnte mich jetzt da 10 Jahre lang drüber aufregen, wieso hat es nicht geklappt, aber in den 10 Jahren kann ich wahrscheinlich eine ganz andere Karriere reißen, so wie eben er als Ausbilder. Und diese Tür ist nur aufgegangen, weil diese Tür zugegangen ist.
Ja, also ich finde es auch sehr, sehr schön und das, was du sagst, also zumindest man hat sein Herz leuchten sehen, wenn es um das Thema Menschsein geht. Weswegen ich ja bei der Bundeswehr unterwegs wäre, ist ja das Thema Führung. Und ich weiß nicht, wie er als Führungskraft war, aber ich sage immer, und jetzt gerade in jedem Seminar, auch bei den ganzen Kameraden von dir, man muss Menschen mögen und kennen. Und ich habe das Gefühl gehabt, da hat er den richtigen Ansatz gehabt, dass er Menschen zugewandt agiert hat und das mit der notwendigen natürlich auch Härte in der Ausbildung selbst.
Auf jeden Fall.
Ich würde gerne nochmal auf Sven Bertram eingehen. Also der sieht mit am einschüchterndsten auf der Galerie aus oder auf Hintergrundbildern. Ein finsterer Blick. Es fehlt, glaube ich, bloß noch die Axt in der Hand. Mentor für mentale Stärke. Und du hast auch gesagt, und ich erinnere mich an Kameraden, die mir gesagt haben, mit denen ich studiert habe, die ganzen Sportwissenschaftler aus der Uni München, die haben gesagt, Danny, ich mache aus dir in einem halben Jahr einen KSK-Soldat. Also die Sportwissenschaftler waren sehr überzeugt, ich aufgrund meiner Grundfitness eher nicht. Die haben das aber gesagt und du sagst auch, mentale Stärke ist das Wichtigere. Wie kann man oder wie trainiert ihr mentale Stärke?
Ja, auf die Frage habe ich keine pauschale Antwort. Das ist super individuell. Also was bringt jemand mit an den Tisch? Ist jemand vielleicht schon von Hause aus introvertiert? Oder einfacher beantwortet ist auch, was ich Bewerbern vielleicht eine Frage stelle. Nenn mir mal eine Niederlage in deinem Leben, wo auch immer die gelegen hat und wie bist du damit umgegangen? Und daraus kann ich schon mal resultieren, wie gehst du mit Problemen um? Es ist ja naiv zu denken, es kommt keine Niederlage mehr in meinem Leben oder es kommt kein Problem mehr. Es ist ja immer... Das ist ja unausweichlich, dass ein Problem kommt und wie tief die ist oder wie intensiv, das ist wieder eine andere Sache. Aber wie gehe ich damit um? Also wie gehe ich mit Problemen um? Und das ist diese eine Sache, die super, super wichtig ist, weil man sollte immer flexibel sein und adaptiv sein, vor allem in einem Auswahlverfahren. Es werden Situationen gestellt, die sind einfach nicht zu lösen. Dieses Problem ist unausweichlich. Du wirst auf jeden Fall verlieren. Denn es geht darum, nicht dass du verlierst oder wie oft du verlierst, sondern wie gehst du mit den Niederlagen um? Und das ist super, super individuell. Also da habe ich keine Frage drauf. Das ist halt viel beschäftigen mit dem Mensch selber. Wo kommt er her? Aus welcher Situation? Das kann von der Psychologie, da halten wir uns auf jeden Fall fern davon. Wir sind keine Psychologen, außer Mats in dem Bereich. Es geht eher nur um, wo resultieren die Probleme her? habe ich da eine Lösung vielleicht drauf? Es sind vielleicht auch Mechanismen, die sind mir gar nicht bewusst. Also die werden vielleicht, gibt es ein Problem, ich habe vielleicht kein hohes Selbstbewusstsein und strahle es irgendwie so nach außen da und habe eher so diese gebückte Haltung und bin eher so der ruhige, vorsichtige und falle nicht auf. Und das ist ein Problem, was automatisch unterbewusst gelöst wird mit einem höheren, mit einer körperlichen Belastung beziehungsweise mit einer hohen körperlichen Leistungsfähigkeit, was sich irgendwie wieder ausschlägt in einem höheren Selbstbewusstsein. Auf einmal ist das Problem selber gelöst. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Athleten, der war in Depressionen, wir wussten das aber nicht. Und da hatten wir ein Event vor Ort und nach einem Jahr, glaube ich, war der bei uns, hat gemeint, ey Männer, ihr wisst gar nicht, was ihr aus mir gemacht habt. Ich hatte früher Depressionen. Wir wussten das auch nicht, aber es war eher ein Problem, was unterbewusst gelöst wird. Und es ist eher ein, ich spreche mit Menschen, ich fühle mich mal gehört und das löst schon sehr, sehr viele Blockaden. Aber ein wirkliches System für mentales Training, es gibt schon den einen oder anderen Ansatz. Also wie gehe ich, wie gesagt, mit Problemen um? Also was ist der Worst Case, was ist ein realistischer Case und wo stehen wir da gerade, wenn halt Niederlage davor steht? Aber im Kern ist die Thematik einfach, sich mit den Menschen zu beschäftigen und zu sprechen, gehört zu werden.
Ja, und ihr habt auch so ein schönes Bild im Podcast und ich habe es extra immer bei meinem Seminar mit, nämlich so ein Steh-auf-Männchen. Und das finde ich, diese Resilienz oder diese Widerstandsfähigkeit, Rückschläge zu lernen und die einzuordnen, finde ich einfach ein gutes Bild und finde es cool, wie es auch reingebracht wird. Wenn wir jetzt mal, ihr habt ja oder du sagst ruhig mal, für welche Auswahlverfahren bereitet ihr denn vor?
Das ist für alles Deutschsprachige. Wir haben Athleten in 5 Ländern aktuell sitzen, natürlich Deutschland, aber auch viel in der Schweiz. Ich glaube, bei ca. 30% unserer Athleten sind Schweizer Kameraden. Dann haben wir natürlich Österreich, Belgien und Luxemburg. Da haben wir auch eine deutschsprachige Community in Belgien und in Luxemburg. Das ist super spannend und quasi alles, was dort kreucht und fleucht, stand oder steht bei uns mal auf dem Hof. Ja, wir haben auch einen guten Draht zu vielen Behörden. Manche möchten das einfach nicht, aber sind tatsächlich alle Einheiten in eben diesen 5 Ländern, im deutschsprachigen Europa, sage ich jetzt mal.
Was vereint die Auswahlverfahren? Also wo sagst du, okay, das möchten alle Behörden immer prüfen und immer wissen? Genau.
Ja, es ist auf jeden Fall in irgendeiner Form eine Grundlage körperlicher Leistungsfähigkeit. Bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr Kraft, bei dem anderen ein bisschen mehr Ausdauer und irgendwo hält sich so die Waage. Es ist ein, ich will nicht sagen klein, aber so ein mittelmäßiger Anteil an kognitiver Leistungsfähigkeit, sei es jetzt Speedrechnen oder Kurz- und Langzeitgedächtnis testen oder irgendwelche anderen Formen, vielleicht eher Richtung technisches Verständnis oder technische Abwicklungen, wie funktioniert eine elektronische Schaltung, ich drücke hier auf den Knopf, wo geht die Lampe an, also vielleicht auch Richtung Logik. Und das ist ein sehr, sehr großer Teil, mentale Resilienz. Also wie gerade eben angesprochen, es werden einfach Szenarien gestellt, in denen kann man nur verlieren. Und dann wird geguckt, wie reagiert die Person. Es ist auch natürlich ein großer Teil, man auch so sagen, 10-20% sind vielleicht Fachwissen, sei es jetzt im Bereich Medic oder sei es im Bereich Führung. Wie gehe ich mit Gruppenverfahren um oder ich bekomme eine Aufgabe gestellt und wer kristallisiert sich jetzt als Führer raus, weil auch da ist ein Dienstgrad irrelevant. Es geht immer um den Mensch. Da gibt es ein schönes Schaubild von Simon Sinek, Trust versus Performance. Also es geht immer um den Menschen und nicht um die Fähigkeiten. Deswegen das mal hinten angestellt. Beispielsweise gibt es auch vielleicht einen kleinen Nahkampfteil. Da will ich jetzt nicht sehen, ob man jemand Tyson Fury ist, sondern hält er einfach die Hände oben, wenn es ein bisschen härter wird, wenn Belastung da war und wenn es einfach mal auf die 12 gibt. Wie hält er seine Faust oben? Das sagt auch viel über den Menschen aus. Und nicht, ob er jetzt hier ein krasser Boxer ist. Also es geht immer weniger um die Technik, weniger um Fachwissen, sondern immer um den Mensch. Wir öffnen quasi den Kern und gucken mal, wie verhält sich der Kern in bestimmten Situationen. Genau, das ist so immer so grob, wo wir sich bewegen. Beim anderen ein bisschen mehr, beim anderen weniger. Polizei eher so mehr kognitiv, würde ich mal sagen, gewichtet. Und dann Militäreinheiten eher dann im körperlichen Bereich.
Wo erlebt ihr, habt ihr Leute da in eurem Coaching, wo ihr auf dem Weg merkt, okay, wir gehen jetzt gerade auf den Grund, wir legen den Kern frei und wir sehen, du bist es nicht oder du schaffst es nicht oder du willst es nicht?
Das ist auch eine spannende philosophische Frage. Also liegt es jetzt an mir, dem Kameraden oder der Kameradin zu sagen, ich sehe dich da vielleicht nicht und ich würde eher sagen, das machen wir nicht. Das ist auch noch nicht vorgekommen, dass wir sagen, du bist nicht tauglich, weil ich bin nicht die Einheit. Die Einheit entscheidet das. Ich versuche nur alles Menschenmögliche zu machen, dass du so gut vorbereitet wie möglich da auf dem Hof stehst. Aber ich würde niemals das Urteil fällen, du bist nicht tauglich. Das ist nicht mein Auftrag. Wir haben aber auch schon festgestellt, dass es auf dem Weg des Coachings, und das ist mindestens 12 Monate bei uns, weil das macht aus sportwissenschaftlicher Sicht nicht weniger Sinn auf jeden Fall, dass wir jetzt unter 12 Monate gehen. In der Tendenz sind es eher Richtung 15, 18, 24 Monate. Da haben wir auch schon festgestellt, dass der ein oder andere die Erkenntnis macht, ach, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, so das letzte ein Jahr, irgendwie ist das Feuer ein bisschen ausgegangen. Also ich sehe mich da doch nicht mehr um. Das ist für uns auch sehr gut, weil das ist auch eine Erkenntnis. Dann versuchen wir, den nicht einzutrichtern. Doch, doch, du musst da hin, sondern das ist doch wahnsinnig gut. Dann freue ich mich für den Menschen, weil dann wäre er so oder so nicht der Richtige gewesen. A. Und B, er hat für sich eine neue Erkenntnis getroffen, hat gesagt, ach, Spezialeinheit, da bin ich doch nur unterwegs und mit Familie könnte das schwer sein. Eigentlich will ich mich doch hier ein bisschen mal zur Ruhe setzen. Vielleicht bin ich ein bisschen älter, vielleicht auch mal eine Frau oder einen Mann suchen und einfach mal vielleicht weg von diesem 100% Feuer für den Dienst, sondern vielleicht nur noch 70% und 30% auf mich privat. Also es entstehen Erkenntnisse. Und wir geben immer nur das Rüstzeug an die Hand, aber entscheiden würden wir das niemals, um deine Frage zu beantworten. Das machen die Einheiten.
Du hast gerade Mann und Frau gesagt, da ist mir gerade aufgekommen, habt ihr Frauen, die bei euch auch im Coaching sind?
Ja, natürlich, aber sehr, sehr wenig, muss man sagen. Ich würde mal so behaupten, um die 10%, 10-12% würde ich mal sagen, sind weiblich. Einfach weil in bestimmten Verwendungen noch nie eine Frau das geschafft hat, aufgrund von der hohen körperlichen Anforderung. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Einheiten, die natürlich stark Frauen suchen, weil es, ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, im Aufklärungsbereich vielleicht deutlich zweckmäßiger ist, eine Frau einzusetzen. Unabhängig jetzt vom Geschlecht, es macht einfach in bestimmten Bereichen einfach mehr Sinn. Das habe ich, glaube ich, nicht zu viel verraten, aber es ist natürlich stark männergeprägt, ja.
Ich finde es manchmal, also es wirkt manchmal ein bisschen, ihr wollt euer Geschäftsmodell promoten und dann habt ihr manchmal Leute da, die sagen, wir haben das ja gar nicht gebraucht. So, also ich finde es manchmal ein bisschen lustig und die Frage ist aber, ob die Gesellschaft das gar nicht mehr so hat. Das heißt, keine Ahnung, ich glaube, es war Doug Bear oder so, wo viele, ich sage mal, leidenschaftliche Hobbysportler kommen und dann sagen die immer so flapsig, ja, es sind aber auch ganz viele Pioniere offensichtlich dabei gewesen, das erste Mal in irgendein Verfahren gerutscht, so wie du irgendwie plötzlich beim EGB gelandet bist. Mhm. Und dann hatten die so eine Grundfitness. Was glaubst du, wie viel Grundfitness aus dem Hobbybereich muss man schon mitbringen, wenn man zu einer Spezial- oder Sondereinheit möchte?
Es ist eher nicht der Stand der Grundfitness, es ist die Einstellung, wie ich Fitness gegenüber sehe. Also Fitness ist in der Form ein Lifestyle. Es muss in mein Leben irgendwie reinpassen. Es muss nicht gewollt sein oder gezwungen sein. Es muss Teil meiner Identität werden, weil die körperliche Grundfitness ist Teil, das ist unverhandelbar, sage ich jetzt mal. Das gehört zu deinem Job da dazu. Und das ist nicht, das mache ich jetzt mal ein halbes Jahr, dann bin ich fit und dann bin ich da drin, dann lasse ich das, sondern das muss deine Routine drin sein. Es ist unter anderem natürlich auch ein guter Mechanismus, um mentalen Stress abzubauen, aber das muss schon vorhanden sein. Wir bohren das Ganze dann nur auf und werden spezifisch, aber eine gewisse Grundlage muss da sein. Wir arbeiten auch nur mit fortgeschrittenen Athleten, also den Sportanfänger. Heißt nicht, dass wir den nicht wollen, aber es ist einfach nicht effizient, mit dem zu arbeiten, weil wir ihm halt einfach, wir haben einfach andere Abholpunkte, ja, ganz ehrlich. Wir müssen dann eine Videoanalyse machen, eine Technikanalyse, damit er einfach sich nicht selber verletzt. Hört sich jetzt banal an, aber es ist natürlich schon komplexer, mit fortgeschritteneren Athleten zu arbeiten, weil die einfach andere Abholpunkte haben. Aber eine gewisse Grundfitness muss immer da sein. Das gehört zu, ja, zu jedem Mensch da dazu. Soweit sind wir noch nicht gesellschaftlich, aber auf jeden Fall zu Einsatzkräften, Feuerwehrleuten, Rettungsdienst, Soldaten, Polizisten. Es ist einfach unverhandelbar, dass deine körperliche Fitness in irgendeiner Form da ist. Und das ist halt eher der Ausdauerpart, das ist der Kraftbereich. Und da müssen wir drauf aufbauen. Aber das muss standardisiert werden.
Du hast jetzt gesagt, ihr sortiert keinen aus, weil das steht euch nicht zu. Aber wie früh erkennst du, ob jemand das Verfahren schaffen wird? Gibt es da schon Signale in den ersten Wochen? Und gebt ihr dann auch sowas wie grün, gelb, rot? Mach's nicht oder warte noch? Oder...
Mach's nicht, sagen wir nicht, aber mit Masse sind die Leute natürlich so komplett on fire. Die starten bei uns rein, sagen, ich hab Bock, ich will durchziehen. Und jetzt ist hier ein Benchmark von uns, zu gucken, wie lange hat er denn Bock? Weil wie lange fängt's denn an? Also irgendwann wird's wehtun, irgendwann wird's mal anstrengend, irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr. Diesen Punkt hat jeder. Klassisches Value of Despair, irgendwann tut's halt einfach weh und ich sehe einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und genau da ist es wichtig, da dran zu bleiben. Und da sind wir als Coaches gefordert, den genau da abzuholen oder die Frau. Das ist einfach immer der Punkt, kommt immer beim einen früher, beim anderen später. Aber der richtige Charakter hört dann nicht auf. Der lässt sich ein bisschen wieder einfangen. Klar, gibt man manchmal ein Problem. Manchmal geht das Auto kaputt und ich habe am Wochenende schlecht geschlafen und der Hamster ist krank. Aber wir verfolgen ein langfristiges Ziel und da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Die dann noch dranbleiben, mit ein bisschen extrinsischer Motivation, das sind auf jeden Fall dann die richtigen, die durchziehen.
Was ich total spannend finde, ist, und ihr habt es in einer Folge auch mal so ein bisschen behandelt, ihr fangt ja nochmal bei Null an, wenn ihr die Streitkräfte verlasst. So. Das heißt, es wird auch von einigen gut geschildert. Das heißt, ich war SAZ, ich bin irgendwie der Geilste auf der Torte, ich bin Speerspitze des Heeres, ich bin Speerspitze XY. Dann komme ich hier draußen, lege bei der Personalerin meinen Lebenslauf vor, IK1, IK2, Siri, you name it. Und man denkt so, boah, bin ich ein geiler Typ. Und die sieht erstmal nur Fremdwörter, kann mit nichts anfangen und es gibt überhaupt kein Fitting oder Matching. Aber offensichtlich ist es euch ja ganz gut gelungen, ein Unternehmen aufzubauen. Wie ist das, wie war der Culture Clash für dich? Bist ja direkt Bundeswehr sozialisiert und dann, ich sage mal, in die freie Wirtschaft. Wie war das für dich? Wie war auch für Sam vielleicht der Wandel in, genau.
Das ist ongoing, der Prozess leider. Ich bin immer noch schockiert, wie draußen gearbeitet wird. Das sage ich dir ganz ehrlich. So also Dienstleister im Querschnitt, das ist wirklich Wahnsinn. Also das einfach Zeiten setzen, Zeiten halten, das ist überhaupt nicht der Fall. Das Wort hat weniger Gewicht wie in der Bundeswehr. Wenn mir jetzt ein Dienstleister sagt, keine Ahnung, die Website ist bis Dienstag online, dann zu 85% weiß ich, die ist nicht online. Und sie ist nicht so online, wie wir es abgesprochen haben. Also es ist wirklich viel mehr Mikromanagement. Was wir von der Bundeswehr kennen, ist das Thema Auftragstaktik. Ich sag dir jetzt, du machst das Auto sauber und das war's. Und ich werde mich dann drum bemühen, wie mache ich sauber, wo mache ich sauber. Ich habe einfach nur eine Deadline, ich krieg den Auftrag, mach das Auto sauber bis Freitag. Und dann ist es meine Pflicht zu gucken, wie mache ich sauber, wo mache ich sauber, mit was mache ich das sauber. Das ist alles meine Aufgabe. Und in der zivilen Wirtschaft, nenne ich es jetzt mal, das war für mich echt ein kultureller Umschlag, mal zu gucken, Mikromanagement. Ich sag dir jetzt, wie du das Auto sauber machst, mit einem Prozess. Ich muss ihn aufarbeiten, ich muss ihm jedes Tool an die Hand geben. Wir gehen es einmal trocken durch, wir dokumentieren das vielleicht nochmal parallel oder nehmen ein Video dafür auf oder bauen so eine interne Ausbildungsbibliothek auf. Also das Arbeiten ist deutlich anders, intern sowohl als auch extern. Und ja, wie angesprochen, ich bin immer noch schockiert. Also wie manche Unternehmen überleben können, das frage ich mich bis heute. Also wir haben auch schon Dienstleister gehabt. Wir testen das dann meistens an und das ist eher so im Bereich Content-Marketing, die sich einfach danach nicht mehr melden. Also wir schießen so einen kleinen Testballon hoch, sag hier, bearbeite mal das Video. Und auf der Basis gucken wir dann, ob eine langfristige Zusammenarbeit Sinn macht. Und dann melden die sich einfach nicht mehr. Also ich bin immer noch schockiert. Also ja. Deswegen, mein Dunstkreis sind noch Soldaten und Polizisten, weil die sind ein anderes Arbeiten gewöhnt. Also bei uns arbeiten zu 80% Einsatzkräfte oder ehemalige Einsatzkräfte. Und der Rest wird von uns sozialisiert, dass es passt. Also wir machen es nicht mit der Peitsche so von oben, aber das ist halt ein anderer Umgangston. Wir sind sehr, sehr kollegial. Und sehr, sehr freundschaftlich. Mir ist die Kultur super wichtig, aber auf der anderen Seite ein hohes Verantwortungsbewusstsein mitgeben, ist das A und O, weil ich hasse Mikromanagen. Es ist überhaupt nicht meins. Wir waren immer autark und jeder hat ein hohes Verantwortungsbewusstsein gehabt. Aber da musste ich schon mal schlucken, sage ich dir ehrlich. Und passiert immer noch. Das ist bis heute noch.
Ja. Welche Werte vermisst du?
Ja, diese Zuverlässigkeit, also Loyalität. Ich weiß nicht, ob man das ins Unternehmertum übertragen kann, aber dass ein Wort noch Gewicht hat, das vermisse ich wahnsinnig. Und wir versuchen auch, das so gut zu prägen, wie es nur geht, weil es ist eine gewisse Verlässlichkeit. Und bei uns war die Konsequenz dann letztendlich, und das ist jetzt kurz hart, aber Leben oder Tod, ja, wenn ich mein Wort nicht halte, dann sterben wir irgendwo Menschen im schlimmsten Fall. Und draußen ist halt dann eine KPI, die nicht eingehalten wird. Das tut vielleicht jetzt nicht so weh, aber es ist für mich irgendeine Linie dasselbe. Das klingt jetzt hart, aber für mich ist es genau das Gleiche, ob ich jetzt eine KPI pushen will oder es geht wirklich um Menschenleben. Ich gebe bei beiden Vollgas, weil ich habe mich ja committed. Ich kann das nicht so wirklich trennen, draußen anscheinend schon. Und da gibt es halt nicht gewisse Konsequenzen, die halt da einfach folgen. Und das vermisse ich so ein bisschen, also dieses Worthalten, Loyalität, Zuverlässigkeit. Könnte ein bisschen besser sein und eine gewisse Aufopferungsbereitschaft habe ich auch. Klar, ich bin jetzt hier Gesellschafter und Gründer. Ich habe natürlich ein anderes Mindset oder einen anderen Anspruch an das Arbeiten an sich. Aber dieses konkrete 9-to-5, das kritisiere ich auch so ein bisschen. Ich verstehe es aus Angestellten-Sicht, ja, aber wenn man für eine Mission brennt, dann gibt man da einfach ein bisschen mehr, finde ich. Das fehlt mir so ein bisschen. Also nicht, dass um 9 Uhr der Computer angeht und um 17 Uhr geht er aus. Der Wille zum Mehr machen, weil das war bei uns damals auch ein Antrieb. Da gab es keine EGB-Zulage, die gibt's heute, es gab keinen EGB-Patch, es war einfach nur ein coolerer Auftrag, aber es war jetzt kein monetärer Anreiz, es war keine Ausrüstung, oder Ausrüstung schon, aber die war auch sehr rudimentär. Der Anreiz war ein anderer, das war eher dieses Mehr machen fürs gleiche Geld in Anführungszeichen, aber einfach ein bisschen mehr wollen, der Anspruch an irgendwas und das geht mir so ein bisschen verloren heute. Aber ja, Eigenanspruch, Aufopferungsbereitschaft und Zuverlässigkeit würde ich mir ein bisschen mehr wünschen heutzutage im breiten Feld. Ich habe sie natürlich so aufgebracht, wie ich es gern hätte, aber in einem breiten Feld.
Was hilft dir heute im Unternehmertum, was du bei der Bundeswehr gelernt hast?
Oh, das ist ein guter Punkt. Ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, um in der zivilen Welt anzukommen. Ich hätte mir auch da ein bisschen Pufferzeit nehmen sollen, ist so im Rückblick. Also wir sind im September 24 raus, haben aber schon 22 gegründet und wir haben so gegründet, dass wir direkt so einen nahtlosen Übergang hatten von ich gehe raus und starte direkt ins Office hier rein. Für mich war es ein bisschen schwer, Fähigkeiten zu adaptieren, die ich damals gelernt habe. Ich hatte einen wahnsinnig guten Zugführer und es ist natürlich kompliziert, diese Bundeswehrsprache oder Bundeswehrprozesse ins Zivile zu adaptieren. Das mache ich bis heute noch. Und wenn wir heute vor einem Problem stehen, dann frage ich mich oft, wie hätte ich es militärisch gelöst? Und dann fällt mir ein, die Bundeswehr ist wahnsinnig geil in dem Bereich. Es gibt einfach dafür eine Struktur. Die Sprache, das zu übersetzen, ist nur ein bisschen komplizierter. Also was mir geholfen ist, auf jeden Fall eine Disziplin an den Tag zu legen. Es ist eine ganz, ganz klare Kommunikation. Es ist auf jeden Fall diese strikte Trennung von Persönlichem und Beruflichem. Das fällt dem einen oder anderen schlecht. Aber es ist wirklich diese klaren, strikten Ansagen. Das funktioniert einfach und es fehlt mir da draußen so ein bisschen. Es ist immer so ein bisschen wischiwaschi und man hält quasi mit dem eigentlichen Problem so ein bisschen unterm Tisch und sagt nicht wirklich, was Sache ist. Das fehlt mir ein bisschen. Und da haben wir natürlich intern eine ganz andere Kommunikation. Es ist wirklich strikt, es ist rein auf sachlicher Ebene, es wird niemals persönlich. Da wird auch nicht groß rumgezickt. Es ist halt einfach eine andere Sozialisierung. Da geht es um eine Lösungsorientierung, nicht um eine Problemorientierung. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, diese strikte Kommunikation und wirklich dieses unemotionale, logische, prozessuale Denken, wie es bei der Bundeswehr ist. Es gibt alles, wird in Phasen gegliedert, Phase 1 bis Phase X. Wie komme ich in den Einsatz, wie komme ich raus oder wie mache ich bestimmte Dinge, ist alles in Phasen gegliedert. Also dieses strukturierte, prozessuale Denken hat mir wahnsinnig geholfen. Aber die Fähigkeit musste ich erstmal so ein bisschen freischaufeln. Das war nicht von Anfang an klar, dass sie mir so nützlich sein wird. Und ja, das Rest ist eher so Richtung Werte wirklich täglich leben, nicht nur auf ein Board schreiben. Ich habe tatsächlich eine Mitarbeiterin, Celine, bei uns im Backoffice, die hat bei uns angefangen. Die kommt aus einem Unternehmen, betriebliches Gesundheitsmanagement, und die Werte eigentlich leben sollten. Und die hatten auch dieses klassische Vision Board und irgendwo standen Werte an der Wand, so Klassiker, und die wurden einfach nicht gelebt. Und hier werden sie wirklich gelebt, weil mir ist das super wichtig, dass man bei dem Thema, ich spreche was aus und will wirklich, dass umgesetzt wird. Und habe da auch ein plakatives Beispiel. Was bedeutet für uns Aufopferungsbereitschaft? Was bedeutet für uns Zuverlässigkeit? Was bedeutet Loyalität, aber auch irgendwo eine Verbundenheit? Wie kann man Kameradschaft ins Zivile übersetzen? Mir ist dieses Team super, super wichtig, so wie mir es damals auch war. Aber auf der anderen Seite ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Ich muss für die Mission einfach brennen. Und so versuchen wir das irgendwie aufzubauen. Hat aber auch eine Weile gedauert. Also diese Bundeswehrsprache zu übersetzen, ist schon ein Brocken ins Unternehmertum. Aber es ist wahnsinnig hilfreich, wenn man die Brille dafür aufzieht und das irgendwie erkennt, ist das wahnsinnig hilfreich.
Also ich habe das, du warst ja mit Sicherheit auch in Hammelbrock, ich habe das da bei Kameraden erlebt, die da Ausbilder waren, OA-Zugführer und sowas, also OA-Zugführer, ja. Also echt gute, richtig gute Leute, die sind dann ins Zivile gegangen und die sind einfach reihenweise, Entschuldigung, auf die Fresse gefallen, einfach weil die militärisch zwar sehr strikt klar waren, aber wenn man dann in einen, ich will nicht sagen weiblich, aber auch, es kann auch männlich geführtes Team sein, aber plötzlich in eine Organisation, zivile Organisation kommt, dann auch mit vielleicht eher noch mehr Frauen oder mehr Frauen in verantwortungsvollen Positionen, dann sind die reihenweise auf die Fresse gefallen und waren schneller aus der Probezeit raus, als sie ins Unternehmen reingekommen sind, weil, glaube ich, da dieser Transfer total wichtig ist, dass man die guten Sachen behält, die man gelernt hat, aber sich ganz schnell eine andere Sprache angewöhnt. Und damit meine ich nicht unnötige Weichmacher, aber vielleicht die Melodie darf eine andere sein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich war tatsächlich noch auf dem Lehrgang für Personalmanagement. Da war mit Masse Offiziere, habe mich da auch ein bisschen komisch gefühlt, weil der einzige Mannschafter da, der sich da irgendwie weiterbilden wollte. Aber auch da nochmal liebe Grüße an alle vom BFD. Das ist ein wahnsinnig geiles Angebot. Das sollten viel mehr Menschen nutzen. Wahnsinn, was ich da mitgenommen hatte, auch mein Studium dann noch parallel. Aber ja, der Lehrgang war schon wahnsinnig hilfreich. Und da geht's halt um Persönlichkeitstypen, AEC-DISC-Analyse oder generell DISC. Wahnsinnig spannend. Und wie spreche ich mit Menschen? Und das ist natürlich was deutlich sensibleres als jetzt der Führungsstil bei der Bundeswehr, weil das ist ein Führungsstil, der ist halt stark autoritär und eher weniger kooperativ. Und das muss ich im Zivilen anders übersetzen. Ich brauche da ein bisschen mehr Assets in meiner Toolbox, wie ich mit Menschen umgehe, auch unterschiedlichster Art, unterschiedlicher Verwendungen. Und das hat mir nochmal die Augen geöffnet. Das war ein guter Übertrag ins Zivil, aber das wirklich mal praktisch durchzuführen, ist nochmal was anderes. Aber da auch sprechen mit den Menschen hilft einfach Wahnsinn. Menschen, die aus der Bundeswehr rauskommen und mir erzählen, und das höre ich tatsächlich öfter so, ich war jetzt, keine Ahnung, 10, 20 Jahre bei der Bundeswehr. Was kann ich eigentlich? Du kannst wahnsinnig viel. Du musst es nur versuchen zu übersetzen. Du bist ein wahnsinnig wertvoller Mensch und hast wertvolle Assets, die draußen einfach in der Form gar nicht da sind. Du musst nur den Zugang dazu finden und die Sprache zu übersetzen, ist super hilfreich.
Ja, also das war auch meine Erfahrung, nachdem die ersten Stolper versuchen, und hier sind wir wieder beim Menschen, bei den ersten Hinfallern, dann aufstellen. Wenn sie die Sprache gelernt haben, so ein bisschen, und den Umgangston, konnten viele sehr schnell sehr gute Karrieren machen. Ja. Weil das, was man dann umsetzen kann, einfach Erfolge erzielt, weil es wirksam ist.
Kann ich nur unterschreiben, ja.
Wo seht ihr euch? Ihr seid ja, also ihr habt, für mich habt ihr einen extrem professionellen Auftritt, es geht ganz skyrocket-mäßig hoch, habe ich das Gefühl, mit eurer Firma oder das, was ihr da aufzieht. Es wirkt alles sehr professionell. Wo soll es hingehen mit euch, mit eurem Unternehmen?
Vielen Dank, Danny. Wo soll es hingehen? Also wir sehen uns als Hub für deutschsprachige Einsatzkräfte in ganz Europa. Und wo wir hinwollen, ist ein Leistungszentrum, genau für diesen Kundenkreis, für Behördenmitglieder, die mit einer körperlichen Leistungsfähigkeit, aber mit einer kognitiven und mentalen zu kämpfen haben, die sich auf irgendwas vorbereiten, aber auch im Bereich Verletzungsprävention und vielleicht auch Leistungsdiagnostik. Also unsere Vision ist, dass wir ein Leistungszentrum eröffnen, irgendwo zentral und zugänglich genau für diese 5 Länder, für die Kundenkreise, und dort einfach Behörden ausbilden, zertifizieren, rehabilitieren und in irgendeiner Form Werte schaffen mit Seminaren, mit Workshops, mit Lehrgängen vielleicht auch, weil es einfach dieses Konzept in der Bundeswehr in der Form leider nicht gibt. Es gibt kein Sportkonzept bei der Bundeswehr, bei der Bundespolizei, bei der Landespolizei, da macht jeder sein eigenes Ding. Die Kapazitäten sind menschlich einfach auch nicht da und ist einfach nicht gewollt. Dieses Konzept körperliche Leistungsfähigkeit bei der Bundeswehr ist kläglichst gescheitert. Und so ist es in anderen Ländern genauso. Österreich, Schweiz und Belgien, Luxemburg genau das Gleiche, weil es relativ kleine Länder sind, kleine Behörden. Da sind wir in Deutschland noch ganz stabil. Aber das ist unsere Vision, dass wir dort die Kräfte auf dem Hof haben, ausbilden können, zertifizieren, als Multiplikatoren in die Einheiten zurückschicken und dort einen Ansprechpartner haben für eben genau diese Themen. Also einfach körperliche Leistungsfähigkeit, mentale, kognitive, ein bisschen salonfähiger machen. In der zivilen Wirtschaft, das ist ein ganz, ganz anderes Bild, bringt der Mann mir Wert XY und der fällt aber aus, dann muss ich einfach nur gegenrechnen, was muss ich in diesen Mann oder in diese Frau investieren, damit er nicht ausfällt, damit er nachhaltig bleibt. Und das wird in der zivilen Wirtschaft ist gang und gäbe, das wird auf jeden Fall gemacht, da wird der Wert des Mitarbeiters gesehen. Und ich glaube, in Behörden verlässt man sich noch oft drauf, so ach, da kommt ja schon genug Personal nach. Aber den Zug haben wir verpasst. Da kommt in der Form nicht mehr so viel Personal nach, wie vielleicht rausgeht und vor allem nicht mehr in der Qualität, wie rausgeht. Und genau um da anzuknüpfen, müssen wir uns genau mit den Themen beschäftigen, weil unsere These ist, wie gesagt, das ist die Grundlage. Körperliche, kognitive und mentale Leistungsfähigkeit ist die Grundlage für ein gesundes, langfristiges Leben. Und so hat auch die Behörde mehr, der Mensch hat mehr. Es muss einfach nur ein bisschen investiert werden. Das ist unser Ansatz.
Sehr cool. Ja, denn ist für meinen Hauptteil für den Podcast, habe ich meine Punkte, sag mal, abgehakt, die ich gerne haben wollte. Ich wollte ein bisschen was zu deiner Person wissen, ich wollte ein bisschen was über deine Bundeswehrzeit wissen und auch so ein bisschen den Übergang zum Unternehmertum. Aber bevor ich dann in den persönlichen Bereich gehe, gibt es noch zu dem Hauptteil so einen Punkt, wo du sagst, Mensch, Danny, hier brennt mir noch was, das möchte ich gerne noch teilen, das ist mir wichtig, das hätten wir mal beleuchten oder sollten wir noch mal beleuchten.
Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr wichtige Dinge angesprochen, die zumindest mir wichtig waren. Also natürlich ist mein Hauptfeld irgendwie Thema Gesundheit. Ja, das ist super wichtig. Aber es ist auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Und ich hoffe, das Thema mental kam raus, weil das ist super, super wichtig. Also dass ich mich auch selber vielleicht mal rausnehme aus meinem Daily Doing. Ich weiß, im Unternehmertum ist es halt, man brennt 24/7, aber man verbrennt sich, wie gesagt, auch schnell. Und hier auch mein Learning, Abstand schafft Klarheit, einfach mal komplett rausnehmen aus der Situation, um da mal abzuschalten, von außen drauf zu gucken. Genauso wie wir es mit den Athleten machen, mit einer externen Betrachtung, ist doch vielleicht mal was sehr, sehr Gesundes langfristig gesehen.
Cool. So, dann vielen Dank dafür. Dann hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Gern.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Wenn ein Athlet zu mir kommt mit einer Urkunde, die besuchen uns dann öfters im Büro, da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Und wir waren auf der Enforce Tech dieses Jahr im März, unsere erste Messe oder generell erster Messeauftritt. Und wir hatten eine komplette Wand eben mit diesen Urkundenbildern. Und da standen wir vor einer Wand, die war vielleicht 3 auf 5 Meter. Und da stand ich davor und habe gedacht, ach du Scheiße, wir haben schon einiges an Impact setzen können in den Behörden. Für einiges Personal in den Behörden sind wir verantwortlich. Und das macht mich wahnsinnig stolz. Und lustigerweise, das ist gestern passiert, haben wir beim Messebauer diese Wand angefragt, damit sie zu uns ins Office kommt. Und wir werden die aufhängen. Das war für mich mal so ein kleiner Realitätsklatsche ins Gesicht, um zu sehen, ey, was wir hier machen, hat einen Impact auf die Sicherheitsarchitektur in ganz Europa mittlerweile. Weil es waren wirklich Deutsche, Österreicher, Schweizer, ein Belgier war vor Ort. Und das macht mich wahnsinnig stolz, was wir in kurzer Zeit schon erreicht haben.
Geil, stark. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Geduld, aber ich frage mich halt, ob ich die jemals haben wollen würde. Also es gibt einen gewissen Selbstanspruch, den ich an mich selber hege und der ist natürlich super hoch und ich werde ein bisschen geduldiger mit mir selber. Ich weiß aber nicht, und das ist auch meine große Angst davor, ob es dann ein bisschen mein Feuer eindimmt. Aber ja, Geduld ist es auf jeden Fall. Geduld mit mir selber und Geduld mit anderen.
Aber ich kann das teilen, weil ich habe es gibt ja so 5 innere Treiber. Einer ist, mach schnell oder sei schnell. Und tatsächlich, da der mich auch fast immer in so eine Art Burnout treibt, habe ich mich da ein bisschen coachen lassen. Und es ist jetzt ein wenig entspannter gewesen. Es sind 20% weniger. 20% weniger ist ein bisschen gesünder, aber es reicht noch, das Feuer. Also, aber ja. Ich verstehe deine Angst komplett. So. Ja, ja. Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Oh, sehr, sehr guter Punkt. Mein Nummer 1 Buch mit ganz, ganz weitem Abstand zu Platz 2 ist Extreme Ownership von Jocko Willink. Habe ich in jedem Einsatz dabei gehabt. Es sieht aus, als hätte ich es auf dem Sperrmüll gefunden. Das ist komplett zerfleddert, haben schon Leute reingeschrieben, unterschrieben. Da sind Einheitensymbole reingemalt. Das ist wirklich komplett zerfleddert, aber das würde ich jedem empfehlen. Aktuell habe ich es gerade Sam ausgeliehen. Dieses Konzept der radikalen Selbstverantwortung ist wirklich eins, was mich wahnsinnig weit getrieben hat. Beruflich, persönlich, menschlich, sportlich, was auch immer. Immer den Fehler bei sich selber suchen, niemand anders die Schuld zuschieben. In erster Linie ist man meistens dafür verantwortlich. Ist der größte Hebel gewesen für meine Persönlichkeit. Nummer 2.
Entschuldigung, ich gehe nur ganz kurz rein, weil ich das gerade so geil finde. Für die Führungskräfte-Seminare, die wir bundesweit vom Zentrum Innere Führung durchführen, durfte ich die Bücher auswählen, die da rein sollen, in die 10. Bücherliste. Und das steht auf Platz 1.
Ja, Wahnsinn. Also kann ich nur so unterschreiben. Mein alter Chef, wir sind da große Fans gewesen. Ich war auch Vertrauensperson in meiner Kompanie. Wir saßen da öfters mal zusammen. Und er meinte auch, das müsste in die Offiziersausbildung mit rein. Also Extreme Ownership ist mit ganz weitem Abstand Platz 1. Platz 2 ist von Ryan Holiday und das heißt auf Deutsch, dein Ego ist dein Feind. Also es gibt einen gewissen Ego-Tod, den wir alle sterben müssen und es geht so ein bisschen in Einklang mit radikaler Selbstverantwortung, mich selber hinten anzustellen. Das ist so ein Dienstding, so dieses ritterliche Helfersyndrom, was viele Einsatzkräfte haben, ja, aber man muss einen Ego-Tod durchgehen, um besser zu werden und man darf nicht auf einem Plateau hängen bleiben. Und dein Ego ist dein Feind, hat mir den Spiegel vorgehalten, so rum, dass ich mich da selber mal reflektieren darf. Wo handle ich aus Ego? Ego ist ja eher sowas negativ geprägtes, ist aber was Positives, wenn man es richtig nutzen kann. Und hier kann man auch die Brücke schlagen zu der Sprache, die Bundeswehr einem beibringt und die Sprache, die im Zivilen gesprochen wird. Ich muss es nur versuchen zu übersetzen und hier das Bewusstsein dafür zu schaffen, was kommt vom Ego und was sollte vielleicht nicht vom Ego kommen. Ist wahnsinnig spannend. Und das dritte Buch, was ich dir empfehlen, beziehungsweise ich den Hörern empfehlen würde, zumindest hat es mir stark geholfen, heißt, habe ich auch auf Deutsch gelesen, die beiden, also Dein Ego ist dein Feind. Und das dritte ist Alles Idioten, heißt es. Und hier geht es um Persönlichkeitstypen. Ich weiß ja auch nicht, ob das von Ryan Holiday auch selber ist, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Hier geht es um Persönlichkeitstypen. Also wie reagieren bestimmte Persönlichkeiten aufeinander? Habe ich in Kombination gelesen mit Spiral Dynamics. Also hier geht es um Bewusstseinsstufen von bestimmten Typen, von auch Persönlichkeitstypen und das im Einklang wahnsinnig spannend. Also wie gehe ich mit einem roten Typ um? Wie gehe ich mit einem grünen Typ um? Warum brauche ich aber beide, um ein erfolgreiches Team zu haben? Und genauso rekrutieren sich auch Spezialisierte und Spezialkräfte, aber unterbewusst. Und jetzt dieses Muster mal offen zu legen, ist wahnsinnig spannend, weil ich brauche halt in irgendeiner Form immer einen. Und hier schließt sich mal der Kreis. Ich bin eher so der blaue Typ, der strukturierte, Zahlen, Daten, Fakten, introvertiert. Sam ist der rote Typ, extrovertiert. Und Sven ist der grüne Typ, sehr, sehr menschlich und also menschenorientiert und eher so der Kommunikator. Und lustigerweise haben wir uns 3 genau zufällig und unterbewusst ohne dieses Bewusstsein gefunden. Das war wahnsinnig spannend. Wir hatten da mal eine AEC-Disk-Analyse von einem Bekannten von uns. Und der konnte uns unterbewusst schon genauso zuordnen. Also wir haben genau dieses Trio vereint, was man gerne hätte. Lustigerweise unterbewusst. Und das ist wahnsinnig spannend, wenn man mal die Scheibe da aufmacht und mal sieht, was da eigentlich drunter liegt. Diese 3 Bücher haben mir wahnsinnig viel gebracht. Aber wie gesagt, mit weitem Abstand Extreme Ownership, ganz weiter Abstand.
Ja, stark. Aber ich finde es cool, was du gerade sagst, weil das habe ich jetzt genau die Woche gemacht in Merzig. Eine systemische Aufstellung nach Charaktereigenschaften. Also ich bin DISC-zertifiziert, aber nutze die Big Five. Und da habe ich so aufstellen lassen, wo bist du bei Introversion, Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Flexibilität und dass genau dieser Mix an unterschiedlichen Persönlichkeiten eigentlich das ausmacht, was du in dem Team brauchst. Weil du brauchst keine drei Sams, du brauchst halt einen Dennis und du brauchst einen Sven noch dazu im Team, damit du ein bisschen Heterogenität hast. Bei allen Gemeinsamkeiten.
Ja, das ist spannend, dass ich das zu sehen von außen ist wahnsinnig spannend, aber cool, dass du es auch machst.
Ja, und die Leute waren selbst überrascht. Das war halt das Coole zu sehen, wo jemand steht. Manches ist überraschend, manches war selbstverständlich. Also macht schon total Sinn bei Teamaufstellungen.
Auf jeden Fall.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Meine berufliche Entwicklung. Also erstmal die Fähigkeiten, die ich selber sehe, beziehungsweise habe ich einen hohen Selbstanspruch und ich war nie selber, dass ich mir das eingeredet habe, hey, ich bin schon relativ weit gekommen und es wurde immer so ein bisschen, man wurde gehumbelt quasi von der Bundeswehr bei einer Zertifizierung oder bei einem Abschlusslehrgang, wenn man eine Urkunde bekommen hat. Und da wurde mir einfach mal wieder selber bewusst, ich habe doch einiges gereicht und das war dann symbolisiert in dieser Urkunde und das hätte ich mir quasi niemals selber gegönnt und das merke ich jetzt auch im Unternehmertum. Man macht und macht und macht, sieht sich aber selber nie von außen, beziehungsweise nimmt sich mal zurück. Und deswegen habe ich gerade gesagt, Abstand schafft Klarheit, sich mal von außen zu betrachten, ist so ein Riesenhebel und das habe ich lange nicht gelernt. Und irgendwann war es dann mal soweit und da wurde ich quasi Scharfschütze und da hat es mich komplett überkommen. Da habe ich den Scharfschützenlehrgang bestanden und das war der erste Zeitpunkt in meinem Leben, muss ich fast schon sagen, wo ich mal wirklich reflektiert habe und habe gesagt, boah, ich habe doch schon einiges geschafft, ich bin stolz auf mich selber und habe mich mal selber aktiv rausgenommen. Es war eine wahnsinnige Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis war, als ich mich verletzt hatte, und das war ein bisschen davor im Auswahlverfahren, dass ich doch nicht Superman bin, denn ich habe mir meinen Außenband da gerissen im Auswahlverfahren. Also irgendwann hat man so einen, ich will nicht sagen Gotteskomplex, alles klappt halt, man fällt quasi nie auf die Nase und auf einmal ist man doch verletzt. Das war eine starke Erkenntnis und da hat mich auch mein Mindset durchgetragen. Die Geschichte haben wir jetzt nicht erzählt, aber ich mache einen kurzen Abriss. Im Auswahlverfahren spezialisierte Kräfte gibt es einen Teil in der Durchschlageübung. Das ist ein Eilmarsch, der geht 5 Kilometer und der war nachts im Dunkeln. Ich habe ja vorhin das Beispiel gebracht, da ist jemand über die Wurzel gestolpert, das war ich, und habe mir da mein Außenband gerissen. Da lag ich auf dem Boden und in meiner Erinnerung habe ich dann das Bild im Kopf, wie mein Chef, ein absoluter Hühne, schnappt mich am Rucksack, zieht mich hoch und sagt, auf geht's Pfeifer, weiterlaufen. Und dann bin ich noch zur Unterkunft gekrabbelt und habe mir dann das Außenband tapen lassen von einem Medic und bin dann noch durchgelaufen. Also hier wieder das Mentale hat mich weitergebracht als das Körperliche, weil ich wollte einfach nicht aus dieser Gruppe rausfallen. Also diese Erkenntnis war wahnsinnig stark. Und die dritte Erkenntnis, es passt vielleicht so ein bisschen zur ersten, war die Enforce-Tech. Also wir leben uns in unserem kleinen Kosmos. So, wir sprechen mal miteinander, aber du bist ja auch in dem Bereich so sozialisiert. Man geht wirklich nie so raus. Und mal mit Menschen zu sprechen, unabhängig von seiner eigenen Bubble, das war eben die Enforce-Tech, war wahnsinnig aufschlussreich, weil man mal sieht, wie sehen das andere? Also wie werden wir von anderen gesehen? Wie ist diese Behörde generell aufgebaut? Wie sind andere Behörden aufgebaut? Was haben wir schon für einen Impact? Und wo stehen auch wirklich andere? Also diese aktive Komfortzone verlassen oder eigene Bubble verlassen, war eine wahnsinnige Erkenntnis und ich bin überhaupt nicht, hab's ja gerade erzählt, der blaue Typ, der Introvertierte, der nicht viel redet. Jetzt sitzen wir halt hier in einem Podcast, irgendwie sind wir hier gelandet, aber ich spreche ja gern darüber. Aber ich würde es nicht aktiv auf Partys, auf Leute zugehen und die halt voll labern. Das bin einfach nicht ich. Aber bei der Enforce-Tech war es wahnsinnig spannend, weil es ist halt irgendwo doch mal eine homogene Truppe und alle denken irgendwie gleich und es war super, super spannend. Von Hause hätte ich das natürlich nie selber gemacht. Aber das waren so drei Erkenntnisse, an die ich mich jetzt mal kurz erinnern.
Cool. Welche Menschen inspirieren dich?
Ja, mein Umfeld, Sam und Sven. Also ich habe mir aktiv mein Umfeld so gesucht, dass ich Menschen habe. Wir hatten es ja vorhin über Rollen und Vorbilder. Und die habe ich mir immer aktiv in meinem Umfeld gesucht. Und mich inspiriert mein Team und mit Masseda, Sam und Sven, weil die einfach komplett anders sind zu meiner Person. Das finde ich super spannend, auch mal sich auf der Ebene auszutauschen. Aber wir treten uns halt gegenseitig auch mal in den Arsch, wenn es halt mal nicht so läuft. Und das finde ich super spannend. Also natürlich habe ich auch vielleicht Rollenvorbilder als kleiner Junge gehabt aus Film und Fernsehen. Aber ich würde jedem raten, sucht euch die Vorbilder in eurem Umfeld. Das hilft mir wahnsinnig, weil man bekommt halt immer wieder einen Spiegel vorgehalten. Und ohne die Jungs wäre ich auch nicht so weit gekommen.
Ja, also diesen Input kann ich nur noch mal weitergeben, weil das färbt ab. Ich bin ja morgens auch mal in so einem Kampfsport-Elite-Camp mit bei, wo auch Unternehmer sind und so. Und da gibt's einen, der tritt mich halt, wenn ich meine KPIs nicht ordentlich mache. Mein Coach triggert mich, wenn ich meine Übungen, wenn ich liegen bleibe, statt wieder aufzustehen nach einer Niederlage. Einer ist jetzt Oberbürgermeister geworden, der letzte Woche hier im Podcast auch zu hören war, der durch Instagram einfach Drive hatte. Also diese, genau was du sagst, unterschiedliche Felder, gute Jungs, gute Mädels, die einen wirklich auch auch in den Arsch treten können und motivieren können. Ich glaube, das ist total wertvoll.
Absolut. Und so wieder bei dem Thema offene, direkte Kommunikation. Das ist einfach super wichtig. Und das ist unangenehm vielleicht für manche, aber genau da liegt Wachstumspotenzial verborgen.
Ja, genau. Also in den Workshops stelle ich immer von Kim Scott das Modell Radical Candor vor. Radikale Offenheit und Ehrlichkeit. Wenn du sagst, na Danny, mit dem Gewicht wirst du es nicht über die Eskalierwand schaffen. Ist jetzt nicht nett, ist aber die bittere Wahrheit. Und das brauchst halt für die Entwicklung. Wenn ich toxisch freundlich bin, nee, Danny, alles gut, super, mach doch einfach so weiter. Ist noch die zweite Spaghetti-Pasta dann. Ne? Also das ist das, was es, glaube ich, dann auch braucht.
Ja.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Mit einer historischen oder lebendigen Person. Also unternehmerisch, Alex Hormozi auf jeden Fall, mit dem würde ich mich an den Tisch setzen, um einfach mal über Marketing zu quatschen, weil er einfach so wahnsinnige Approaches schon geliefert hat und ich bin auch Fan erster Stunde. Mit dem würde ich mich, glaube ich, mal gerne an den Tisch setzen und ein Abendessen verbringen und wirklich mal drüber quatschen, weil er war ja schon so ein bisschen Guerilla-Style, hat den Markt komplett auf links gedreht mal eine Zeit lang. Fand ich wahnsinnig spannend, bis heute sehr inspirierend. Ich habe die Bücher, ich glaube, noch nie so oft ein Buch gelesen wie seine Bücher. Alex Hormozi wird es auf jeden Fall sein.
Okay. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Haha, ich würde ihm wahrscheinlich gar nichts raten, weil der muss genauso auf die Nase fallen, wie ich auf die Nase gefallen bin. Ich würde ihm einfach raten, mach genauso weiter. Also ich würde nicht sagen, mach dies nicht oder mach das nicht, weil das hat mich ja genauso dem Menschen geworden lassen, den ich heute bin. Und es hat auf jeden Fall ein bisschen auf die Nase fallen gebraucht, ja, auch unternehmerisch, sportlich, beruflich, was auch immer. Ich musste in diese Fettnäpfchen reintreten. Ich würde ihm vielleicht nochmal, gute Frage, ich würde ihm raten, mach noch mehr Fehler. Mach noch mehr Fehler und mach sie noch früher, ja. Das würde ich ihm raten. Mach genauso weiter.
Fail fast, fail hard, fail often. Okay.
Ja.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich möchte zufrieden sein. Klingt jetzt sehr, sehr banal, aber das ist eine Form meiner selbst, die ich noch nie erreicht habe. Ich war noch nie zufrieden. Und das ist natürlich ein stark psychologisches Problem. Ich habe einen hohen Selbstanspruch und ich bin seltenst zufrieden. Aber irgendwann mal, wenn ich so im Sterbebild liege, in meiner schönen Vorstellung, mir geht's noch super gut, dann möchte ich sagen, ich bin zufrieden. Ich habe viel erreicht, aber da bin ich mir sicher, ich bin sehr selbstbewusst. Ich habe viel erreicht und werde noch viel mehr erreichen. Aber eine gewisse Zufriedenheit, Lebenszufriedenheit hätte ich tatsächlich gerne. Und das ist, glaube ich, erstrebenswert.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Passt perfekt zu dem, was wir gerade gesagt haben. Fehler, aktiv suchen. Also ich habe mal den Spruch gehört, das Wasser wird nicht kälter, wenn du wartest. Du musst da auf jeden Fall reinspringen. Und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, und das ist, könnte jetzt vielleicht toxisch sein oder nicht, aber ich suche mir aktiv unangenehme Situationen. Da, wo ich gar keinen Bock habe, wo ich in mir selber einen Widerstand sehe, da will ich reingehen, aktiv. Und das kann Höhenangst sein, das kann das Sportliche sein, das kann was Unternehmerisches sein. Sucht aktiv diese Situation, geht aktiv aus der Komfortzone raus, weil genau da ist Wachstum verborgen. Also macht einfach die Augen zu und springt, wie beim Fallschirmspringer-Lehrgang.
Stark. Ja, lieber Dennis, du hast es geschafft. Ich hoffe, das war keine unangenehme Herausforderung heute. Vielen Dank für diesen ehrlichen, klaren und enthusiastischen Austausch, diese Begegnung. Es war so, wie ich es gedacht habe. Klar, offen, so wie ich es soldatisch kenne. Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ich danke dir, Danny, für die Möglichkeit. Vielen lieben Dank für die Zeit.
Servus.
Ciao, ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de.
oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.